vielleicht gelernt habe, dass so mein Bedürfnis nach Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl befriedigt werden kann, indem ich eine Beziehung eingehe, die am Ende zwar nicht wirklich funktioniert, aber die mir erstmal das Gefühl gibt, überlegen und selbstbewusst zu sein.
Selbstsabotagen haben wir im Großen, die haben wir im Kleinen. Und dieser Selbstbetrug an der Stelle, der klappt ja meistens ganz gut.
Dann schmeiße ich jetzt eine Pille ein, damit ich gleich im anderen Test sagen kann, ja, das war ja die Pille schuld. Ich habe ja die leistungsmindernde Pille genommen. Da kann ich alles drauf schieben. Schutz meines Selbstwertgefühls.
Mein Vater hat mir das in der Jugend immer gesagt. Er hat gesagt, Junge, die Welt ist nicht wirklich gegen dich. Das Einzige, was gegen dich ist, bist du selbst. Und das, da muss ich ihm oft recht geben.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon.
Atze.
Auf der Skala von 1 bis 2. Wie kaputt bist du vom Wochenende?
Ich bin extrem fit. Ich bin, gestern Nacht aus Frankfurt zurückgekommen von der Show in der Alten Oper. War wirklich ein inneres Blumenpflücken.
Und die Alte Oper ist auch ein toller Saal, ne?
Ja, ist krank. Ja. Bis unter die Decke krank. Da oben nach oben. Kranker Scheiß. Nein, ich bin wirklich besser Laune und sehr gut drauf. Wir sind umgezogen. Das heißt, WG-Leben ist over. Das ist ein harter Einschnitt.
Nein.
Ich erzählte dir ja von den Synapsen am Hinterkopf, die jetzt einheitliche Handtücher und Gläser wollen. Aber die Dinge haben ihre Zeit. Dessen bin ich ja fest überzeugt. Und diese WG-Zeit war jetzt vorbei in meinem Leben. Und vielleicht, das ist ja das Schöne, gibt's irgendwann mal einen zurück. Das kann man sich ja immer einreden. Aber es war eine interessante Erfahrung, weil umziehen, habe ich festgestellt, ist ein bisschen wie sterben.
Ja.
Als ich so diese leeren Schränke dann so hatte, ne? Ich habe jetzt nicht viele Schränke, aber ich habe so eine Kommode und so einen kleinen Kleiderschrank und so eine Holzkommode im Bad. Und als ich die so leer geräumt habe und alles von mir rausgenommen habe,
ja,
da dachte ich, wenn ich jetzt tot wäre,
ja,
dann wird das hier auch einer machen. Und dann wird hier, meine Mutter und mein Bruder stehen und so, dann nehmen die so Sachen in die Hand und sagen, brauchen wir das noch? Erinnert uns das an ihn oder kann das weg? Und ich bin so einer, ich wurde immer in meiner alten WG SED Erwin genannt, weil ich so einer war, der so planwirtschaftsmäßig irgendwie Scheiße anhäuft.
SED Erwin, der hat so eine sehr
Ecke,
gut, das gefällt mir.
In so einem Kabuff, da sind Kartons drin, für wenn ich mal was verschicken muss. Weißt du, so wenn du mal irgendwie was von Amazon bekommen hast oder so einen alten Schuhkarton, hebst du auf, weil man weiß ja nie. Und dann würde ich so vermuten, dass meine Mutter und mein Bruder da vor meinen leeren Schränken stehen in meiner Kartonsammlung und sagen, die kann weg. Lass uns einen aufbewahren an Erinnerung an unseren SED-Erwin-artigen Freund und Sohn, Bruder und Sohn. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, umzuziehen. Ja.
Und das Gefühl jetzt in der neuen Wohnung, wann war die erste Nacht?
Jetzt schon ein paar Tage her. Also ich habe natürlich Glück. Das heißt, es ist Schimmel im Schlafzimmer an der Wand. Und wie das dann so ist, Spezialfirma soll kommen, kommt einfach nicht. Ich habe weiteres Glück, dass im Internet irgendein Kabel hier angebohrt sein soll, weshalb ich jetzt hier kein Internet habe. Weil ich keine Zeit hatte, Vorhänge aufzuhängen. Das heißt, ich sitze jetzt wieder im doch schon stehenden Pax-Kleiderschrank zwischen den T-Shirts, wo es nicht so sehr halt. Und entsprechend bin ich noch nicht ganz angekommen. So ist es.
Möchtest du einen Tipp vom Profi?
Bitte, immer.
Fachfirma beauftragen für die Vorhänge, ganz wichtig.
Das ist ein eigenes Handwerk, ne?
Ja, absolut. Und das unterschätzt man. Und da kommt der Spezialist, der unterhält sich weiter mit dir, macht das auf einen Millimeter genau. Und die hängen dann so wie die Vorhänge in einem sehr guten Hessentatort. Wirklich, das lohnt sich, das Geld auszugeben. Du kannst besser an einer anderen Stelle Geld verdienen, als dich da selber rumzufuschen.
Ja, ich habe schon genug gefuscht. Ich habe IKEA würde mich, wenn die wüssten, was ich hier alles verbrochen habe an deren Möbeln, ich habe eigentlich fast alles von eBay Kleinanzeigen geschossen mit größter Freude und eine IKEA Küche wieder aufzubauen und dann sind die Anschlüsse nicht genau richtig und denkst, das machen wir schon passend. Ich musste eben lange an diesem Schlauch von der Spülmaschine rütteln, bis die wieder anging, weil irgendwie der Aquastop da drin dachte, das wird einen Schaden haben. Wild. Okay, also Vorhänge sollte ich mir gönnen, meinst du? Richtig, schick.
Damit fängt's an. Und dann dieses Denken, dass man doch für alles auch einen Fachmann bestellen kann, das nimmt dann immer weiter zu. Also mit dem Grad des Erwachsenwerdens. Ja. Den großen Schritt hast du ja gemacht. Fühlst du dich denn jetzt erwachsener als noch vor einer Woche?
Ich fühle mich schon lange zu erwachsen. Und wenn überhaupt jetzt nochmal mehr und nicht... Ja, doch. Das habe ich dir doch mal erzählt, dass ich mal irgendwie so dachte,
ja,
ich weiß jetzt nicht, wie man das formulieren soll, aber dass ich so manchmal dachte, ich bin zu früh, zu erwachsen mit mir umgegangen und nicht jetzt positiv im Sinne von Mensch, toll reflektiert und angekommen, sondern eben gerade, dass ich in diesem kindlicher und jugendlich sein eigentlich einen totalen Wert sehe. Also ich bin ja, das ist ein Riesenthema in meinem Kopf zurzeit, weil ich so oft das Gefühl habe, wir haben irgendwann im Laufe der Geschichte unsere Lebensspanne verdoppelt. Wir werden heute doppelt so alt wie vor nicht allzu langer Zeit, als die Leute so irgendwie 40 gestorben sind nach dem Motto. Aber alle Systeme, so am Anfang deines Lebens wirst du irgendwie, kriegst du eine Schulausbildung und wirst so auf das Leben vorbereitet und dann irgendwann musst du klarkommen, sind noch in diesem alten Modus. Also es ist keiner gekommen, der gesagt hat, hey, früher wurdet ihr 40 Jahre alt, dann wart ihr irgendwie so die ersten, weiß ich nicht, paar Jahre in so einem Ausbildungssystem oder Schule oder was auch immer, das wird noch davor gewesen sein. Und dann ist halt die andere Hälfte deines Lebens ist dann halt machen, tun und weiß ich nicht, irgendwelche Kaninchen jagen. Ja, heute wird ja niemand sagen, okay, dann lass uns doch bis 40 lernen, weil wir 80 werden, sondern man erwartet einfach irgendwann, dass wir relativ früh fertig sind und vergessen dann, ey, du hast noch fucking viel Leben vor dir, wo man jetzt so denkt, nö, da musst du jetzt nichts mehr lernen, weil Lernen war ja in der Schule oder von mir aus noch danach im Studium oder so.
Ey, das habe ich sowieso nicht verstanden. Das Turbo-Abi, also G8 ist ja glaube ich schon wieder zurückgenommen. Ist
gecancelt.
Dann das Bachelor-System beim Studium, genau was du sagst, die Leute werden 93, 95, 97, aber man verkürzt die Ausbildungszeit, das ist einfach ein Paradoxon.
Ja.
Oh Mann, so. Oh Mann.
So ist es hier. Wie ist es denn bei dir, mein Freund?
Ich bin jetzt wieder in den großen Hallen. Groß meint dann sehr groß. Oder ich hab's mal wieder unterschätzt, wie viel Kraft das kostet. Jetzt habe ich auch noch am Samstag in meiner Heimatstadt gespielt. Hatte so 100 Gäste auf der Gästeliste und so alle, die mir lieb und wichtig sind. Und ich bin ja einer, der ist nie nervös vorm Auftritt. So Lampenfieber kenne ich nicht. Aber da habe ich schon einen gewissen Druck verspürt. Ja. Da war mein Spatzel auch noch da. Ich habe keine Angst gehabt davor, wie sie darauf reagiert, sondern dass ich sie blamiere vor den anderen. Ne? Und dann habe ich mir schon so ein Szenario ausgemalt. Also ich komme so aus meiner Garderobe, weil ich gucken will, warum kommt sie denn gar nicht rein? Und ich gehe dann so ins große Catering, wo die 100 Gäste sind. Wir haben da eine Aftershow-Party auch gemacht in der Halle. Und dann versuche ich sie so an die Hand zu nehmen und sie schlägt meine Hand so weg und sagt, jetzt nicht, lass mich mal ein paar Tage in Ruhe. Nee, weil ich so richtig versaut habe. Das war mein Albtraum vorher.
Es ging anders aus, entnahm ich den Instagram-Posts.
Es ging anders aus und dann war ich voll mit Adrenalin. Ich habe auch viel zu viel Druck gemacht an der Stimme, weil die Halle so groß war und ich so unter Druck stand. Und dann zur Pause war ich eigentlich schon ein bisschen heiser. Dann hat Carlo, mein Tourmanager, der hat immer so Wunderpillen für den Hals, dass es dann doch noch geht. Und dann habe ich nach der Show, wie du es aus Münster kanntest, als wir gemeinsam aufgetreten sind, habe ich allein in der Garderobe gesessen und habe erstmal eine Stunde mit mir selbst verbracht und dabei in Ermangelung deiner Person die Flasche Ruinar ganz alleine ausgetrunken. Und weil ich jetzt so selten trinke, war ich auch schon richtig ballerbreit und bin dann so um 11:30 auf die Aftershow-Party rübergetorkelt. Und ja, dann weißt du ja, wie es ist. Du willst jedem gerecht werden und jeder meint natürlich auch, er muss dir wenigstens einmal die Hand schütteln. Und wenn du den Kopf das erste Mal hebst, ist es schon 13:30. Aber es war toll, rundrum toll. Und dann ging es gestern weiter in Oberhausen, auch noch größer eigentlich. Zehntausender war, jetzt weiß ich nicht genau, Niklas von den Dudes war da. Ne?
Ah, der war selber da.
Er hat
seinen Vater geschickt, ja.
Und ich hatte mir vorher überlegt, wie rum erzähle ich es. Er hat das, glaube ich, seinem Vater zu Weihnachten geschenkt. Der war mit seiner Freundin da und dann eigentlich wollte ich erzählen, Niklas war da, sein Vater hat ihn gebracht. Aber ich glaube, die hatten ganz schön Spaß. Also gestern war es auch, das kennst du ja auch, du hast so einen Riesenabend, ne, so, wo der ganze Druck da ist, das kennst du ja noch aus der Lanxess Arena. Und alle Lieben sind da und dann der nächste Abend, der ist dann so schön locker und der läuft dann natürlich eigentlich sogar noch einen Schlag besser. Ne?
Ja. Ja, total.
Ja,
total. Das ist immer.
Ich bin totglücklich und total leer.
Gut. Ja. Aber leer, das ist doch schön. Ich finde, das ist doch so wie so ein, wenn man sich da mal so leer gemacht hat, wie nach dem Sport.
Ja.
Oder nicht?
Ja, genau. Sehr vergleichbar. Ja. Und ich freue mich ja jetzt schon, weil wir im Herbst ja auch zusammen wieder auf der Bühne sind.
Boah, verraten wir da. Ja, Leute, ich habe hier fett stehen, Teaser. Ich habe hier wirklich tatsächlich Teaser stehen und in meinem Dokument mit grünem Highlighter markiert, dass wir heute am Ende der Folge für unsere kleine, feine, betreutes Film-Community, die Namenlosen dieser Welt oder Schröwis, wie manche sie nennen. Wir haben was für euch, Leute. Wir haben was für euch.
Die Wisotskis.
Ja. Die. Und es geht um live und es geht um uns, es geht um euch. Ja, wir freuen uns da drauf. Aber lass uns das erst zum Schluss verraten.
Ja,
das
ich wollte ja auch
alle,
nur,
die da Bock drauf haben,
quasi das Rahmenprogramm schon richtig. Mal planen.
Absolut.
Dass wir dann die Flasche Sekt wieder gemeinsam trinken.
Ja. Ja. Sehr schön. Sehr schön.
Dann weiß man, die Welt ist doch gut.
Unbedingt.
Ja.
Unbedingt.
Hinein in unser Thema, würde ich sagen.
Atze, ich habe das Thema, also ich trage das schon länger mit mir rum, weil ich habe Beobachtungen nicht nur an mir gemacht, sondern auch an Menschen um mich herum und dachte, das wird viele betreffen.
Ja.
Das wird vielleicht auch schon viele alleine mit dem Titel abholen, der so ein bisschen mysteriös ist, aber gleichzeitig so Türen aufmacht. Zumindest war das in meinem Kopf so, als ich das erste Mal dieses Schlagwort gehört habe, dass ich direkt dachte, shit, das ist ein Thema für mich.
Findest du nicht, dass dieses Wort Selbstsabotage schon für sich steht? Ich habe so das Gefühl,
genau,
man muss gar nicht lange überlegen, ob der Titel, welchen Titel wir da nehmen. Das Wort steht so für sich.
Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, wenn man selbst Sabotage hört, dann ist schon eigentlich auf den ersten Blick alles gesagt. Mhm. Aber gleichzeitig, weil man merkt, es macht was mit einem, sich selbst zu sabotieren. Wieso sollte ich das tun?
Genau.
Wo mache ich das eigentlich? Gibt es da bestimmte Bereiche, wo man das vielleicht ablegen kann? Wo ist das besonders schädlich? Also es kommen gleichzeitig so viele Fragen auf und man wittert trotzdem, hey, vielleicht tue ich das ja von Zeit zu Zeit. Mir selber Steine in den Weg legen, mir im Weg stehen, mich nicht dahin bringen, wo ich eigentlich will, mich selber sabotieren, dass ich diese Überschrift auch total fesselnd finde. Und da wollen wir also heute rein und klären, was das ist, wie wir damit vielleicht besser umgehen können. Und ich habe mindestens 2, 3 Twists dabei, wo ich so dachte, okay, krass, es gibt aber auch noch einen ganz anderen Blick auf Selbstsabotage, wo jetzt vielleicht erstmal alle denken, boah, das ist ja was ganz Schlimmes und das will man ja unbedingt loswerden. Das werden wir heute alles klären.
Also so einfach, wie sich's anhört, ist es nicht, nehme ich an.
Absolut.
Es gibt ganz viele andere Aspekte, die wir nicht auf dem Zettel haben. Okay.
Und ich würde mit dir als erstes in das Jahr 1978 reisen wollen. In diesem Fall mal wieder, wie so oft in der psychologischen Forschung, was ich einerseits schade finde und andererseits, naja, dann ist es halt so, in die USA. Ja, da könntest du jetzt live mit mir an einem Experiment teilnehmen, das du dir ungefähr so vorstellen musst.
Ja.
Du kommst da als lieber Atze in das Labor und ich würde jetzt frecherweise mir den Laborkittel anziehen und mal die Professorenrolle einnehmen. In diesem Fall vielleicht von Stephen Burglars, ich könnte auch Edward Jones sein, die 1978 diese Studie durchgeführt haben, und zwar Drug Choice as a Self-Handicapping Strategy. Und so weiter.
Ja,
also
ja.
Medikamentenauswahl als eine Selbstsabotagestrategie, Selbsthandicapping-Strategie. Der Titel verrät schon ein bisschen was, es wird aber wirklich, wirklich spannend, das Ding. Und zwar geht's so. Ich würde jetzt mit dir so eine Reihe von Intelligenztests machen. Ne? Du machst die so, wie du so bist und kommst da mehr oder weniger gut zurecht. Ich gebe dir dann auch ein Feedback zu deinen Intelligenztests.
Ja.
Was es damit auf sich hat, klärt sich alles später im Verlauf der Folge.
Ja, ja.
Und irgendwann biete ich dir jetzt an, hör mal Atze, jetzt hast du hier diesen einen Test schon geschafft und den anderen auch. Wir würden gerne noch einen dritten mit dir machen, in dieselbe Richtung. Und ich hätte hier 2 Pillen, wie bei Matrix, die rote oder die blaue.
Ja.
Und die eine Pille ist ein Medikament namens Actavil. Das andere, die blaue Pille, ist auch ein Medikament namens Pandocrin. Und jetzt wirst du es nicht glauben, es ist uns gelungen, hier Medikamente zu entwickeln, die so ein bisschen die intellektuelle Leistung steigern sollen. Und Actavil gehört dazu. Actavil aktiviert im Prinzip deine intellektuelle Leistung. Damit müsstest du gleich in unserem IQ-Test besser sein. Während Pandocrin genau andersrum eher so in der Vermutung steht, die intellektuelle Leistung zu hemmen oder so ein bisschen zu stören. Ja, wir sind uns jetzt noch nicht ganz sicher, wie das Zeug also wirkt, wollen hier zuverlässige Daten haben und deswegen machen wir diese Studie überhaupt. Du nimmst ja gerade daran teil.
Ja.
Jetzt gleich kommt der nächste Intelligenztest. Welche Pille willst du haben? Die, die deine Intelligenz steigert, Actavil, oder die, die dich eher bremst, Pandocrin?
Ja, da ich nach unten wenig Luft habe, nehme ich natürlich die Intelligenzaktivierenden, die Actavil.
Und da finde ich auch so, jetzt gibt es bestimmt Leute, die sagen, nee, ich nehme die andere. Aber ich glaube, die meisten von uns würden doch sagen, ey, wenn ich einen Intelligenztest machen muss, ja, und ich bin da unter Stress und da steht so ein Professor im weißen Kittel und ich weiß, geht hier um Performance und da hält man mir zwei Pillen hin und ich muss jetzt eine nehmen und die eine wird mich besser machen, die andere wird mich schlechter machen. Da wird man doch erstmal denken, wir nehmen alle die, die uns besser macht.
Ja.
Aber wirklich viele Leute in diesem Experiment nehmen die, die ihre Performance bremst.
Tatsächlich?
Und warum da, ja, tatsächlich. Und warum das so ist und was das mit Selbstsabotage zu tun hat und warum es hier einen total spannenden Geschlechtsunterschied gibt und wie die Forschenden das am Ende erklären, das wird sich jetzt gleich immer weiter aufdröseln. Wir werden also auf diese Studie nochmal zurückkommen. Erstmal wollte ich uns aber überhaupt die Tür aufmachen, zu verstehen, dass es scheinbar Momente gibt, wo Menschen sagen, hey, ich lege mir jetzt ganz bewusst Steine in den Weg.
Ja.
Zum Beispiel in diesem Experiment, in dem ich eine Pille schlucke, die mich hier schlechter macht, als ich vielleicht sonst wäre.
Also so,
und darum soll es ja gehen.
Ja, sowas Negatives hätte ich nicht vermutet, überhaupt nicht. Ja, Wahnsinn. Ja, mach bitte weiter, ich bin super gespannt, wo das hinführt jetzt.
Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
Leon, wir haben schon öfter hier übers Träumen gesprochen, aber was ist denn dein Traum im Leben?
Ja, also es gibt viele Träume im Leben, aber einen, den ich auf jeden Fall habe, ist nochmal in die USA. Du bist ja kürzlich da jetzt. In den Yosemite, heißt es Yosemite oder Yosemite?
Yosemite.
So, so geil. Und ihr Lieben da draußen, wenn ihr auch große Träume habt, dann könnt ihr denen mit dem Glückslos der Aktion Mensch und der großen Sonderverlosung am 5. Juni jetzt vielleicht ein Stückchen näher kommen. Da gibt es eine zusätzliche Gewinnchance auf insgesamt 20 Millionen Euro. Die könnten einem so bei so einem Traum ja helfen. Und damit lassen sich dann ja, glaube ich, auch eine Reihe von Träumen vielleicht sogar erfüllen.
Ja, auf jeden Fall. Mit dem Code Extra Chance erhaltet ihr zu jedem Glückslos sogar noch ein Gratislos dazu und sichert euch damit eine zusätzliche Chance bei der Sonderverlosung. So veränderst du nämlich nicht nur dein eigenes Leben, sondern auch das vieler anderer Menschen und machst die ganze Welt gemeinsam mit ihnen ein Stück inklusiver. Das ist schön. Besser geht's doch gar nicht. Einfach den Code Extra Chance beim Kauf nutzen oder ihr geht direkt auf www.aktion-mensch.de/gewinn.
Damit alle, die viel vorhaben, auch viel erreichen. Alle Links und Infos wie immer in unserem Linktree, den findet ihr in der Folgenbeschreibung. Danke an die Aktion Mensch für die Unterstützung dieser Folge.
Das war die Werbung.
Selbstsabotage, wir haben es eben schon angeteasert, ist jetzt erstmal so ein Begriff, der auf den ersten Blick für sich selber steht. Vielleicht sollten wir den trotzdem einmal ein bisschen definieren, ne? Ein bisschen eingrenzen, worüber reden wir überhaupt. Selbstsabotage bedeutet, mal ganz einfach runtergebrochen, dass man seine eigenen Ziele und Werte behindert.
Ja, auch, auch Bedürfnisse und Wünsche, ne? Ja.
Ja, genau. Können wir auch noch weiterfassen. Also du hast dir irgendwas vorgenommen, du stellst dir irgendwas vor, so will ich sein, das will ich erreichen, das wünsche ich mir, das ist meine Vorstellung vom Leben. Und dann machst du etwas, womit du das untergräbst. Es ist also, so definiert zumindest Psych Central das, ein Muster von Gedanken und Verhaltensweisen, die wir dann oft, ohne es zu wissen, an den Tag legen und damit unsere Ziele schwerer erreichbar machen für uns.
Ja, ja, ja.
Ganz wichtig noch, das finde ich schön von Nick Wignall, den Therapeuten, den wir schon öfter zitiert haben, der so ganz praktisch auf die Dinge guckt, der sagt, wir sollten vielleicht noch unterscheiden, dass es da bewusste Selbstsabotage gibt. Ja, also zum Beispiel mein Ziel wäre jetzt, dass ich hier heute noch den Garten machen will.
Ja.
Aber ich entscheide mich jetzt doch dafür, den ganzen Tag World of Warcraft an meinem Computer zu zocken.
Ja.
Da würde ich ja mein Ziel, nämlich einen schönen Garten herzustellen und vielleicht draußen in der Natur was zu machen, jetzt ganz bewusst untergraben, indem ich sage, nee, ich zocke jetzt am Computer. Oder so unbewusste Selbstsabotage, wo ich vielleicht etwas mache und damit mein Ziel untergrabe, aber das gar nicht richtig wahrnehme. Ein Beispiel wäre, dass ich vielleicht jemand bin, der so eine ganz starke Angst davor hat zu scheitern in dem, was ich so beruflich mache oder was ich an Projekten erreichen will. Ne?
Ja.
Und der Nick Wignall sagt, dass diese Leute dann aus seiner Beobachtung oft so ein unbewusstes Verhalten entwickeln, wie zum Beispiel, ich komme später, zu spät, ich mache meine Arbeit so ein bisschen schlampig, um hier auf jeden Fall zu vermeiden, dass man irgendwie denkt, der kann das, den sollten wir mal befördern, für den geht's weiter, weil der sich das vielleicht gar nicht zutraut, weil der so eine Angst hat zu scheitern. In dem Moment würde ich also eher unbewusst mich selbst sabotieren in meinem Vorwärtskommen, in dem Ziel vielleicht ein erfolgreiches, gutes Leben zu führen. Ich lege mir Steine in den Weg, ohne dass ich das so wirklich merke auf den ersten Blick. Und auch das wird zu diskutieren sein, weil ich glaube, von diesem unbewussten Selbstsabotieren, da gibt es auch ganz, ganz viele spannende Punkte.
Ja, es gibt wahrscheinlich einen ganzen Eimer voll Motivation. In der Schauspielerei oder in der Kunst Na, wahrscheinlich kann man es aufs ganze Leben beziehen. Gibt es so einen Spruch, die Faulheit des Talentierten ist der Ausdruck seiner Eitelkeit. Und in dieser
Art. Warte. Die Faulheit des Talentierten ist der Ausdruck seiner Eitelkeit. Ne? So also ich kann eigentlich was, aber ich mache jetzt nichts. Das heißt, ich bin eitel.
Genau, ich bin so gut. Und damit das auch jeder mitkriegt, was ich für ein Supertalent bin. So nach dem Motto, hat man auch schon mal gehört, so unter Musikern, wer übt, kann nichts. Ne? Wie, du lernst für die Arbeit, du Loser. Und so. Ne? Und dann scheitert man lieber, als dass man eingesteht, dass man da ja doch was für tun müsste, trotz des Talents. Und wie viele Talente haben wir schon erlebt, gerade im Sport, gerade auch im Fußball, wo du auf 500 Meter gesehen hast, er ist so dermaßen super talentiert, das hätte selbst meine Oma gesehen. Und sie schaffen es aber nicht, weil sie zu lässig sein wollen und sich da selbst bescheißen, brauche ich nicht, leben nicht danach. Als Spitzensportler muss ja auch sehr viel Zugeständnisse machen, eben bei der Gesundheit. Das kann eben auch der Ausdruck der Eitelkeit sein. Und das zahlt ja jetzt darauf wieder ein, was du eben gesagt hast, nämlich, dass man bestimmte Sachen gar nicht macht, weil man denkt, wenn ich, dann scheitere ich eben auch nicht. Ja? Du stellst dich der Aufgabe gar nicht, weil du bist zu eitel dafür auch mal irgendwo zu scheitern.
Ja, verstehe ich. Das total. Also das wäre jetzt so ein Bereich, wo du sagen würdest, da kennt man das von.
Hast du das
mal an dir selber auch beobachtet, sowas? Weil ich meine, dieses...
Absolut. Das ist schon so auch Teil meiner DNA, dass sie die Dinge so zumindest lässig erscheinen zu lassen. Ja. Manchmal, okay, dann komme selbst ich nicht drum herum, auch fleißig zu sein. Aber ich habe ja eben erzählt von dem Auftritt hier in Hamburg. Du glaubst nicht, wie viel mich vorher gefragt haben. Und bist du nervös? Was habe ich natürlich zu jedem gesagt?
Ach, natürlich nicht.
Ist doch egal.
Ja.
Ist auch nur ein Job von vielen. Von irgendwas muss ich ja leben, ne?
Ja.
Und dabei saß ich da in meiner Garderobe und habe gedacht, scheiße, hoffentlich geht das mal gut hier. Ja, aber da habe ich mir jetzt nicht wirklich Steine in den Weg gelegt, aber das ist dann eben so ein Beispiel dafür, wie man manchmal so aus Eitelkeit auch zulässig rüberkommen will.
Ne? Ja.
Und das gibt's in ganz vielen Bereichen. Nehmen wir mal auch Gesundheit. Wie viele Sachen macht man, wo man weiß, das ist echt nicht gut für mich. Du sprichst es aber gar nicht so aus. Also diese Gyros-Pizza mit Hollandaise sollte ich jetzt wirklich nicht mehr essen. Oder heute Abend schon wieder trinken. Ist echt nicht gut. Aber ja komm, heute noch. Oder wir haben uns vor einer Zeit mal drüber lustig gemacht, als der Januar kam. Ne? Den Januar mache ich alkoholfrei. Ich habe mir 8 Joker gegeben.
Ja. Ne?
So, und da bescheißt man sich auch schon wieder selber. Da sabotiert man sich selbst. So im Job... Manchmal. Man könnte vielleicht im Job, wenn man ihn gerne macht, vielleicht auch mehr erreichen, aber man ist da auch so durch die Gewohnheit so lässig geworden oder zulässig geworden. Oder der Job ist eigentlich gar nichts für mich. Ich stehe mir aber selbst im Weg, da rauszugehen und was Neues anzufangen. Und da ist ja auch wieder der Selbstbetrug und die Selbstsabotage im Spiel. Dann bei Beziehungen. Mein Gott, ey, bei Beziehungen.
Liebe.
Wie oft denkt man, Leute, jetzt trennt euch doch endlich. Dann haben zwei die Chance wieder, dann kannst du aus zwei Unglücklichen vielleicht zwei Glückliche machen. Ne? Aber da dauert so eine Selbstsabotage teilweise ein Leben lang.
Ne? Ja, das ist, also ich glaube, das ist ein schöner Punkt. Vielleicht bei Liebe kann man auch mal noch ein bisschen tiefer gehen.
Ja.
Dass man sich klar macht, Nick Wignall, wieder ein Therapeut, der ganz praktisch beschreibt, dass er mit natürlich schon ganz verschiedenen Menschen gearbeitet hat und von zweien berichtet, die so mit einer sehr gleichen Form von Selbstsabotage zu kämpfen haben, weil die immer wieder so romantische Beziehungen mit Menschen eingehen, die sie eigentlich nicht wirklich respektieren. Wo sie eigentlich sagen, die sind eigentlich unter meinem Niveau so ein bisschen, ne?
Ja, damals
wieder. Bei der einen Person sagt er, das war so aus seiner Sicht die Interpretation, dass die als Kind in so einer ganz schwierigen Beziehungen zu den Eltern stand und die Eltern sich auch übergriffig und die Mutter nicht toll verhalten haben und dieses Kind dann irgendwie gelernt hat, boah, Beziehung, das ist echt ein schwieriges Thema, da kann ich gar nicht mit klarkommen, so, ne, schwierige Bindungsstil entwickelt hat und dann jetzt sich halt Beziehungen sucht, wo sie sicher gehen möchte, ey, mit so einem easy Typen, der irgendwie mir gar nicht das Wasser reichen kann, habe ich mir einen an den Start geholt, den ich locker handeln kann, damit nicht nochmal sowas passiert, wie ich das als Kind erlebt habe.
Ach so,
da
bewusst
wären wir jetzt unter in der Analyse. Bleiben. Genau, bewusst unter Niveau bleiben, wo du eigentlich sagst, hey, wenn ich eine wirklich erfüllende Beziehung haben wollte, dann wäre doch das toll, wenn ich jemanden hätte, der auf Augenhöhe ist, den ich respektiere, aber nein, ich suche mir jemanden, der so richtig unter mir steht, ne, weil ich vielleicht gelernt habe, dass so mein Bedürfnis nach Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl befriedigt werden kann, indem ich eine Beziehung eingehe, die am Ende zwar nicht wirklich funktioniert, aber die mir erstmal das Gefühl gibt, überlegen und selbstbewusst zu sein. Und das wäre dann für mich so im Bereich Liebe so ein totaler Selbstsabotage-Move.
Ja, also das wollte ich gerade fragen. Würdest du denn sagen, dass dieses Muster, was man vielleicht aus dem Elternhaus übernommen hat, durch welche Beziehungseinflüsse auch immer, dass das dann auch unter Selbstsabotage fällt?
Bestimmt nicht alles. Wir werden gleich noch was zur Forschung hören, was die Persönlichkeit anbelangt, die ja auch ein Teil der Erziehung ist. Bestimmt nicht alles, aber grundsätzlich, klar, kannst du natürlich bestimmte Strategien lernen. Ne? Wir wollen ja auch wissen, warum machen wir das, kommen wir gleich zu, wo dir bewusst werden sollte, ey, vielleicht war das mal irgendwie eine gute Strategie für dich als junger Mensch mit irgendeinem Problem, mit einer Herausforderung umzugehen. Ja. Das hast du ganz oft, dass die Coping-Mechanismen, die du so als Kind angewandt hast, ne, hey, ich habe hier eine Mutter, die nicht gut zu mir ist, wie gehe ich damit um? Ich leg mir eine harte Schale an, ich unterdrück meine Gefühle. Das ist dann ein Überlebensmechanismus vom Kind und später, wenn du es als Erwachsener immer noch machst, diese furchtbare Mutter aber weg ist, dann wird dieser Coping-Mechanismus plötzlich zu einem Muster, was dir eigentlich gar nicht mehr gut tut, was du aber über Jahre dir so antrainiert hast.
Ja, aber
das würde für mich schon passen.
Ja, aber das Linke an der Selbstsabotage ist doch, dass man es oft selbst gar nicht merkt.
Genau, ganz genau. Das war ja das mit diesem Unbewussten. Ich glaube auch, die bewusste Selbstsabotage, das ist so, wie du gerade eben gesagt hast. Ey, ich wollte auch eigentlich abnehmen. Ja, komm, dann nehme ich doch eine Pizza Gyros und bitte auch mit Käse im Rand noch drin.
Ja.
Das ist sowas, wo ich ganz klar merke, ey, hier stellst du dich gerade deinem Ziel einer gesunden Ernährung in den Weg. Aber wenn wir vielleicht nochmal weg von der Liebe sowas nehmen, wie auch Angst vor Erfolg.
Ja,
auch so eine ganz typische Selbstsabotage-Thematik.
Stimmt,
ne?
Stimmt.
Vielleicht hat jemand Angst davor, erfolgreich zu sein. Das ist jetzt erstmal komisch, weil will doch jeder und Erfolg sehe ich doch in jedem TikTok-Reel und bei jedem Instagram-Post heißt es Mensch erfolgreich und nach oben kommende Menschen, das sind doch die Macher unserer Nation.
Ja.
Aber das bedeutet ja auch Verantwortung, das bedeutet Risiko, das bedeutet vielleicht zusätzlichen Druck, das bedeutet, ich könnte wieder abstürzen von da oben, ne? Und dann gibt es halt eben Menschen, die im Zweifel sagen, ich lege mir hier ganz unbewusst Steine immer und immer wieder in den Weg, indem ich dann doch doof zu meiner Chefin bin. Wir haben es eben schon gesagt, vielleicht ein Projekt ein bisschen schlampiger mache, weil irgendwo in meinem Hinterkopf eine Angst wirkt, die sagt, du hast vielleicht zwar das Ziel, erfolgreich und gut durchs Leben zu kommen, aber irgendwas hält dich zurück. Du hast Angst davor, es nach oben zu schaffen oder den nächsten Karriereschritt zu machen. Wir müssen ja gar nicht immer an die Spitze, ne? Vielleicht den nächsten Schritt zu gehen oder den Job dir zu suchen, der dir wirklich gut tut. Und jetzt können wir wieder den Kreis schließen zu der Liebesbeziehung. Vielleicht hast du irgendwie Angst davor, das Gewohnte zu verlassen. Und dann bleibst du Ewigkeiten zu zweit unglücklich in so einer mittelguten bis schlechten Beziehung, weil irgendwas in dir drin sagt, ey, ich lege mir hier Steine in den Weg, um mir die Trennung schwierig zu machen, weil ich so viel mehr Angst davor habe, in das Ungewisse, das erstmal Single sein und dann vielleicht die Suche nach der neuen Beziehung zu gehen, dass ich sage, da bleibe ich lieber da. Das wären alles so Beispiele von Selbstsabotage, die man, glaube ich, vielleicht erstmal gar nicht auf dem Radar hat.
Ja, also man findet ja immer Gründe, das ist es ja. Da ist ja grundsätzlich der Unterschied. Die einen sehen die Chancen, die anderen sehen Gründe, es nicht zu tun. Und dann gibt es ja schon mal drei Aufzählungen, warum das nicht klappen konnte. Es gibt ja auch so diese self-fulfilling prophecy, eben auch im Job, dass es sowieso nicht klappen wird. Und dann klappt es ja meistens auch nicht, wenn man da schon so rangeht.
Ja.
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 Ja, deswegen betrifft es eben auch uns, fast uns alle. Ne? Und
das glaube ich auch.
Selbstsabotagen haben wir im Großen, die haben wir im Kleinen. Und dieser Selbstbetrug an der Stelle, der klappt ja meistens ganz gut. Ne? Du, konkret, du weißt ja auch, das mit den Lindor-Kugeln ist nicht so eine gute Idee. Auch wenn sie da liegen. Ich habe wirklich, das war das die typische Selbstsabotage überhaupt. Irgendjemand hat mir wieder eine komplette Schachtel mit Ferrero Rocher in die Garderobe gestellt. Ja.
Und die war leer.
Ja, die war leer. Noch vorm Abendessen.
Ja, scheiße.
Gott, waren die lecker. Ja,
kenne ich total. Aber das wäre ja genau, das wäre ja wieder so eine vielleicht eher bewusste Entscheidung. Was ich noch spannend fände, wäre auch Hochstapler. Ne? Wir haben ja mal eine ganze Folge dazu gemacht. Hochgestapelt, tief gefallen. Wenn er mal reinhören möchte, wo wir uns mit diesem Gefühl, ey, ich kann das alles nicht, ich bin wirklich halt nur ein Betrüger. Wann merken die anderen, dass ich ganz, Imposter-Syndrom, dass ich ganz inkompetent bin. Naja, wenn du jemand bist, der so diese Hochstapler Gefühle hat, diese Selbstzweifel hat, ne, dann denkst du vielleicht die ganze Zeit, ich bin nicht talentiert genug. Und wenn dir da mal einer den Ball zuwirft, dann lässt du ihn lieber direkt fallen, bevor noch jemand auf die Idee kommt, ey, warte mal, lass mal mit dem den nächsten Schritt gehen. Du hast so einen Schiss davor, hier irgendwie als Betrüger aufzufallen, dass du dir die ganze Zeit Steine in den Weg legst. Alleine schon von dem, wie du auf dich selber guckst und wie du deine Erfolge bewertest. Immer extern attribuiert, ja, das war jetzt wieder nur Glück.
Oder wenn man
da hatte die Chefin halt einen guten Tag, deswegen hat die mir jetzt ein positives Feedback gegeben. Oder ich bin halt einfach ein guter Faker, deswegen fällt dir keinem auf, dass ich das alles gar nicht kann. Das wäre für mich auch so ein ganz typisches Beispiel von sich Steine in den Weg zu legen, was vielleicht eher unbewusst abläuft. Wobei man da sagen muss, das ist ja nicht angenehm, diese Impostor-Gefühle zu haben. Ne? Das heißt, die nimmst du im Zweifel schon bewusst wahr, aber was dahinter steckt, wieso du das machst, woher das kommt und warum das vielleicht was mit Selbstsabotage zu tun hat, das hast du dich bis heute im Zweifel noch nie gefragt.
Ja, und nein, da kann in der Stelle kann es ja sogar ganz bewusst passieren, dass du sagst, ja, wenn ich jetzt das auch noch übernehme, die Verantwortung, dann fällt endgültig auf, wie wenig ich drauf habe. Ja. Und dann werden natürlich die befördert, die vielleicht gar nichts drauf haben. So im Konzern ist es ja gerne mal so, dass du so lange befördert wirst, bis du auf dem Posten sitzt, den du wirklich nicht mehr schaffen kannst.
Ja, das ist das Peter-Prinzip.
Ja, das Peter-Prinzip.
Ich glaube, wir haben alle so ein paar Peters vor Augen. Ja. Vielleicht als erstes kleines Zwischenfazit. Selbstsabotage kann also ganz, ganz viele Gesichter haben. Wir haben gesagt, manchmal ist das bewusster, manchmal ist es unbewusster. Ne? Das kann hinter dem permanenten Aufschieben, dem Prokrastinieren stecken, weil ich sage, boah, ich traue mich da gar nicht ran. Ich habe so Angst vor den Emotionen, wenn ich in dieser Prüfung scheitere. Deswegen bis zum letzten Tag lerne ich gar nicht und dann total gestresst. Das kann in der Beziehung stecken, wo ich vielleicht selber merke, ich lege mir hier die ganze Zeit Steine in den Weg. Vielleicht kennst du das auch, das habe ich zumindest schon mal erlebt, dass man manchmal in so Freundesbeziehungen weiß, ey, da kommt gleich ein guter Kumpel und ich will eigentlich einen schönen Abend mit dem verbringen, aber es gibt so 2, 3 Streitthemen und bei mir passiert das ganz oft, dass ich dann doch plötzlich wieder über dieses Streitthema mit dem diskutiere und denke, scheiße, du hast dir so vorgenommen, einen guten Abend zu haben und jetzt wird wieder das diskutiert. Ne? Ganz, ganz viele Bereiche, wo wir uns selber sabotieren. Wir machen nicht das Traumstudium, sondern das, was unseren Eltern gefällt. Wir machen im Job nicht den nächsten Karriereschritt, weil wir Angst vor Erfolg haben. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir erstmal klar haben, das kann in vielen verschiedenen Bereichen stattfinden. Es kann ganz unbewusst sein oder auch bewusster, je nachdem, wie klar wir deine Entscheidung treffen, jetzt doch die Pizza mit Gyros zu bestellen.
Ja, man schiebt es ja oft eben, um jetzt nochmal wieder die Klammer zuzumachen, auf die Umstände. Und es gibt ja die schöne Zitat, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme viel zu selten dazu. Und das drückt das ja eigentlich auch aus. Ne? Eigentlich möchte ich ganz was anderes, aber die Umstände sind eben so, dass ich gar nicht anders handeln kann. Und wenn du mal dich noch ehrlicher machen würdest, dann würdest du sehen, nee, das bist du. Mein Vater hat mir das in der Jugend immer gesagt. Er hat gesagt, Junge, die Welt ist nicht wirklich gegen dich. Das Einzige, was gegen dich ist, bist du selbst. Und da musste ich ihm oft recht geben. Das war sehr ermutigend.
Das würde ja passen, ne? Zu diesem.
Total.
Du stehst dir da mehr selber im Weg als irgendwer anders.
Ja. Und ich finde das wirklich ein Wahnsinnszitat. Udo Lindenberg hat ja mal mit Jan Delay daraus einen Song gemacht. Dieses eigentlich bin ich ganz anders, doch ich komme viel zu selten dazu. Das ist ja von so einem ungarischen Schriftsteller im Ursprung. Das trifft für uns alle auf viele Lebensbereiche zu. Da sind wir natürlich schnell wieder da bei Nietzsche, werde der du bist. Und genau darum geht's ja heute. Ne? Vielleicht einen klareren Blick darauf zu kriegen, wo sabotiere ich mich und wie kann ich das besser machen? Oder gibt es Stellen, wo es sogar gut ist?
Ja, genau. Und da würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zur nächsten ganz großen und wichtigen Frage, die wir uns hier schon öfter gestellt haben. Wozu mache ich das? Was bringt mir das? Warum zur Hölle, wenn ich doch ein bestimmtes Ziel habe, abnehmen, eine gute Beziehung führen, in meinem Job vorwärts kommen? Warum gibt es dann Momente, wo ich mich selber sabotiere? Und es gibt eine Reihe von Ideen dazu. Eine finde ich ganz interessant, dass man vielleicht sagt, ich bin unentschlossen. Also, dass es vielleicht doch gar nicht so klar ist.
Ah ja, okay.
Beim Abnehmen würde man jetzt sagen, wenn ich mir jetzt explizit vorgenommen habe, ich will hier ein paar Kilo abnehmen, dann ist es, das ist mir auch ein zu einfaches Beispiel. Da, das scheitert dann mal klappt's, ist geschenkt. Aber bei einer Liebesbeziehung, wenn ich jetzt in meiner Liebesbeziehung bin, jeder von uns, der schon mal eine Trennung durchgemacht hat oder vor der Frage stand, soll man sich jetzt besser trennen oder nicht, der weiß ja auch, das ist ja selten, dass das so ganz klar ja oder nein ist. Manchmal wird im Nachhinein total klar, man denkt sich, wie konnten wir nur so lange zusammen sein, aber in der Phase selber sitzt man ja da und hat vielleicht ganz viel Ambivalenz und dann gibt's gemischte Gefühle gegenüber einer Person, die man vielleicht jetzt lange Jahre neben sich im Ehebett liegen hatte, die man vielleicht irgendwann mal richtig geliebt hat und wo man jetzt nicht mehr genau weiß, was ist das denn? Und da kann ich ja nicht beide Herzen röntgen und sagen, ach guck mal, wir lieben uns nur noch zu 35%, das reicht nicht, lass mal trennen. Das bedeutet, vielleicht ist dieses sich selber Steine in den Weg legen, um eine Entscheidung zu vermeiden, in der Liebesbeziehung etwas, wo wir als ersten Grund mal vermuten können, vielleicht ist es doch gar nicht so einfach. Vielleicht ist es doch gar nicht so klar. Wir haben ja am Anfang gesagt, die Definition wäre, dass ich meinen eigenen übergeordneten Zielen im Weg stehe. Ja, aber vielleicht hast du gar nicht so klar, was das Ziel für deine Liebesbeziehung ist. Muss das jetzt das aufregende Abenteuer sein und der Nervenkitzel und die Schmetterlinge im Bauch? Oder sagst du vielleicht nach einer gewissen Zeit, ey, jetzt ist mir die Sicherheit und das, was mir diese Person da an meiner Seite gibt, die ich schon so lange kenne, doch viel wichtiger. Und deswegen lege ich mir hier gerade Steine in den Weg.
Sehr gut, sehr gut.
Um mich nicht zu trennen, weil ich das vielleicht gar nicht sicher möchte, ne, dass diese Beziehung
vielleicht auch,
endet.
Weil ich vielleicht auch ahne, dass da viel mehr drin wäre, wenn wir vielleicht noch gemeinsam so einen weiteren Schritt machen würden.
Ja.
Und,
ja.
Aber da an der Stelle sabotiere ich mich ja schon wieder. Ne? Weil ich, wenn es dann besser werden soll, muss ich diesen Schritt eben auch machen. Und dazu gehört Klarheit.
Genau. Ja. Und ich glaube, diese Klarheit, die wollen wir oft vermeiden, wenn wir Selbstsabotage machen.
Ja,
ne?
Genau.
Wir wollen
genau.
weg von der Entscheidung, ich ganz will die gar nicht treffen.
Ja.
Deswegen lege ich mir so viele Steine in den Weg, dass dieses, wie bei so einer, stell dir mal so eine 100 Meter Laufstrecke vor. Und am Ende dieser Laufstrecke steht nicht Ziel, so auf der Tatanbahn, wie früher im Sportunterricht, sondern da steht Entscheidung treffen.
Ja.
Und wenn du jetzt sagst, boah, vor der Entscheidung habe ich echt Schiss, Schluss machen oder nicht, den nächsten Karriereschritt gehen oder nicht, dass du dann anfängst, dir da so Sachen in den Weg zu legen, damit dieser Weg dahin länger dauert oder du im Zweifel nie bei dieser Entscheidung ankommst. Ich glaube, das macht's als Bild ganz gut klar, was ein Grund sein kann, warum wir selbst sabotieren.
Ja, und auch eben, was du eben sagtest, ne, dass du vielleicht eben doch in der Beziehung bleiben willst. Dazu wäre aber jetzt mal ein grundsätzliches Gespräch notwendig. Und dieses Gespräch scheust du. Du schiebst es immer wieder auf. Ach nee, jetzt passt gerade nicht. Jetzt, wir sind gerade umgezogen oder wir machen gerade diese Reise. Ich will nicht, dass auf der Reise schlechte Stimmung ist. Wir haben das Projekt noch zusammen. Wir wollen das nochmal. Und dann schiebst du es immer weiter auf, anstatt zu sagen, ey, es könnte doch. Das sind ja eigene Nebelkerzen, die man wirft. Und also selbst wenn man nicht Schluss machen will, dass man eben sagt, ey, wir müssen das jetzt mal klären. Und da scheuen ja viele, vielleicht man selber auch ab und zu vor zurück. Ja. Aber das
ist das was du schon erlebt hast, weil wo du gerade so enthusiastisch auch erzählst, da dachte ich doch vielleicht.
Ja, ich erlebe das immer wieder, also, speziell diesen Selbstbetrug oder die Selbstsabotage. Wir haben doch zusammen für ZDF diese Folge über Harmonie, über meine Harmoniesucht gemacht.
Jo.
Und diese Harmoniesucht ist ja irgendwo auch eine Selbstsabotage. Weil die Harmonie, die ich mir selber dann vorgaukle, die Decke der Harmonie eben so über alles ausbreitet, anstatt eben auch in normalen Verbindungen, meinetwegen die Freundschaft zu dir, die Arbeitsbeziehung zu dir, die Freundschaft zu unserem Manager, die Arbeitsbeziehung, aber auch eben die Beziehung zu meiner Freundin. Ich bin kein Mensch, der so ganz schnell ganz klare Fragen darstellt. Lieber nochmal eine extra Runde drehen und drauf warten, dass von selber schönes Wetter kommt.
Das wollte ich gerade sagen, so dieses, als ich hier das Stichwort Ambivalenz halt hatte, dass ich dachte, dass das nämlich auch manchmal so war, wenn ich, und gar nicht nur negativ, ne, aber wenn ich dich so beobachte, dass ich da manchmal denke, dass du an vielen Stellen in der Ambivalenz auch mal bleibst. Und manchmal denke ich so, boah, ich bin so einer, der will dann schnell Klarheit haben, ne? Und wir haben ja hier auch schon mal über, nicht über Prokrastination, sondern über Präkrastination gesprochen. So einer, der dann zu früh alles fertig macht.
Ja.
Manchmal denke ich, da bin ich neidisch, weil, dass man so das im Ungewissen auch ein bisschen besser aushält, eine Entscheidung nicht herbeiführen muss. Da denke ich, das ist auch ein Skill. Aber ich glaube, es kann auch ein zu viel werden. Und dann ist man in diesem Selbstsabotieren drin.
Absolut. Ich meine, das bewundere ich ja auch an dir, dass du legst ja sofort los. Du hast ja die Ärmel schon hochgekrempelt, obwohl das Hemd noch gar nicht an ist. Und
Ja, aber es hat zwei Seiten.
Siehst du, genau. Und das ist vielleicht jetzt ein ganz guter Ansatz hier im Gespräch, dass alles zwei Seiten hat, natürlich. Wenn du dich gar nicht mehr selbst sabotierst und so über gar nichts mehr hinwegsurfst, dann funktionierst du ja auch wie ein Roboter. Das kann es ja dann auch nicht sein, ne?
Du machst uns hier einen sehr, sehr spannenden Cliffhanger auf, weil wir genau dazu gleich kommen müssen und dann auch gucken, was die Forschung dazu sagt. Ich darf hier noch ganz parteiisch, weil ich mit an dieser Folge beteiligt war, liebe Leute, euch empfehlen, wenn ihr Bock habt, harmoniesüchtig und Terra Explore mal bei YouTube reinhacken, da könntet ihr Atze und mich sehen. Es wurde auch gekocht. Es war ja schon fast eine Lanz-Koch-Sendung, wobei du am Ende gesagt hast, es hat echt scheiße geschmeckt, was mich zutiefst getroffen hat. Aber Leute, es ging eigentlich was anderes,
nämlich wir waren doch beide,
wenn ihr Bock habt. Ja, wir haben beide gekocht, aber ich glaube, wenn mehr Regie gehabt hätte, das wäre besser geworden.
Jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, hätten Produktionsfahrer losschicken sollen, eine Fertigsoße kaufen.
Ja, schön was von Lieferando. Wir haben ja gerade aber noch das Fass offen, dass wir klären wollen, was sind mögliche Ursachen, ne? Warum zur Hölle machen wir das? Und eine Sache, die mir auch an mir selber aufgefallen ist, also ich gebe dir ein Beispiel, morgens früh aufstehen. So, für mich ist eigentlich völlig klar, was mir gut tun würde. Ich stehe auf, dusche dich, mach dich fertig, mach dir in Ruhe ein Frühstück, geh vielleicht eine Viertelstunde draußen rum oder lies einfach 10 Seiten in einem Buch. Was mache ich, obwohl ich mir das schon so oft anders vorgenommen habe? Du wachst auf und hängst im scheiß Instagram. Und wir haben es hier letztens schon gesagt, keiner von uns ist jemals nach 20 Minuten Instagram-Scrolling losgezogen und hat gesagt, Mensch, das war eine gute Zeit. Und dieses Doom-Scrolling, immer da noch weiter und nochmal mit dem Daumen wischen, ich glaube, das gehört hier auch ganz gut zu, weil aus meiner Sicht Selbstsabotage viel auch mit dem Vermeiden von unangenehmen Emotionen zu tun hat. Es passt so ein bisschen zu dieser Tatanbahn mit 100 Metern Rennstrecke, wo wir uns vorstellen, wir wollen nicht zur Entscheidung. Vielleicht wollen wir aber manchmal auch nicht zu den Gefühlen, die hinter dem stecken, was wir eigentlich erreichen wollen. Und für mich ist das so ein Moment des Aufwachens morgens oder auch wenn es mal einen ruhigen Moment im Laufe des Tages gibt, dann ist man ja eigentlich total auf sich geworfen und dann wäre mal ein Moment für Innehalten, für Reflektieren, für sich selber vielleicht auch hinterfragen. Und ich merke ganz oft, das ist eigentlich ein wichtiges Ziel für mich. Und da lege ich mir dann oft Steine in den Weg, indem ich dann sage, nee, jetzt doch komm schnell mal Instagram wischen, ne? Weil ich vielleicht Angst davor habe, irgendwas zu erkennen an mir oder Defizite festzustellen oder auch emotionale Schmerzen zu merken, die man wunderbar so wegbügeln, wegablenken kann, wegberieseln kann, so würde ich es nennen.
Ja, die Nebelkerze schlechthin, oder? Wenn du da in dieser Real-Welt und so unterwegs bist. Aber du hast recht, nie sagt man hinterher, gut, dass ich das gemacht habe.
Ja.
Sag mal, hat das denn nicht auch mit dem Selbstwertgefühl zu tun? Wenn du immer wieder versuchst, eben so mental drüber hinweg zu surfen?
Also wir haben hier das Problem bei diesem Thema, dass wir grundsätzlich gar nicht so viel Forschung dazu finden. Es gibt aber eine Meta-Analyse von 2021 und da muss ich jetzt dazu sagen, die haben sich, glaube ich, fast nur Studis angeguckt. Das ist auf jeden Fall der akademische Bereich, das sieht man schon am Titel, wo es darum geht, akademischen Erfolg zu checken. Welche Strategien benutzen Studis, um ihren akademischen Erfolg zu untergraben? Also im Prinzip Selbstsabotage in Reinform. Hier ist das Schöne, dass wir jetzt mal eine wirklich große Stichprobe haben und auch sehr viele Studien explizit zu dieser Frage. Das waren am Ende über 80.000 Menschen, die hier in diese Meta-Analyse eingeflossen sind mit 159 Studien, also wirklich ein fettes Sample. Und was diese Untersuchung jetzt also zeigt, ist, dass es eine Reihe von stabilen Persönlichkeitsmerkmalen gibt, die was mit Selbstsabotage zu tun haben. Da sind wir jetzt, dass wir einmal so ein geringes Maß an Gewissenhaftigkeit, je niedriger das ist, desto höher scheint so die Tendenz zur Selbstsabotage zu sein. Andersrum kann man dann sagen, wenn ich eine Gewissenhaftigkeit an den Tag lege, dann ist das vielleicht sogar, so sagen das zumindest die Forschenden, ein Schutzfaktor gegen Selbstsabotage. Und kurz zur Erinnerung, Gewissenhaftigkeit, das ist einer der Big Five der Persönlichkeitsfaktoren, wo es so darum gehen würde, dass ich meine Sachen gut sortiert und ordentlich und halt eben gewissenhaft durchziehe, was ich da so mache. Ne?
Ja.
Ein weiterer Punkt, wo die sagen, das ist auch wieder was mit Selbstsabotage zusammenhängt, ist Neurotizismus. Ja, also wenn ich emotional eher instabil bin, wenn ich eher so durch einen negativen Affekt gekennzeichnet bin, dann neige ich eher zur Selbstsabotage.
Auch eine der Big Five, ne? Ja.
Genau, das wären Leute, die sich eher so als ängstlich, reizbar, vielleicht ein bisschen impulsiv, depressiver, anfällig für Stress beschreiben.
Ja.
Und für die wäre dann so dieses selbstsabotierende, defensive Verhaltensweise.
Ja,
das könnte
ja
daher kommen. Jetzt kommen neben diesen Persönlichkeitseigenschaften eher so Merkmale. Das sind jetzt nicht die Big Five, aber es sind auch nochmal so Aspekte. Und einer, der hier ganz wichtig ist, ist Angst vor dem Scheitern. Ne, das haben wir eben schon so ein bisschen gehabt bei dem Hochstapler sein, aber auch bei dem, ich will nicht zu der Entscheidung hinlaufen. Also wenn ich wirklich so Angst vor Misserfolg habe, dann ist das hier in dieser Meta-Analyse einer der zentralen motivationalen Auslöser, sich da in seinem akademischen Versuch irgendwie die Uni fertig zu kriegen oder den Abschluss zu schaffen, sich da Steine in den Weg zu legen. Also Leute, die so sehr auf den Misserfolg orientiert sind. Es gibt ja Leute, die sagen, eher, hey, könnte schon gut gehen, hast du eben schön gesagt. Manche sehen dann die Chance, andere sehen nur das Problem. Leute, die eher so auf den Misserfolg orientiert sind, die setzen sich dann unrealistische Ziele, die wählen Aufgaben aus, die entweder viel zu einfach sind, damit sie die sicher schaffen, oder welche, die viel zu schwer sind, damit sie es am Ende nicht schuld sind, wenn sie scheitern. Und dann ist Selbstsabotage für die also ein Weg, sich da im Prinzip von dieser Bedrohung, dass man scheitern könnte, ne, dass man Misserfolg hat, sich davon zu befreien. Weil ich habe mir so viele Steine in den Weg gelegt, da würde ich jetzt so ein 3-Meter-Sprungbrett mir vorstellen.
Mhm.
Du kommst gar nicht an die Kante, um da hinten runter zu springen und dann den Bauchplatscher zu machen, sondern du machst vorher schon so viele Ausreden und Side-Moves, dass du quasi gar nicht die Treppe hochkommst, um auf diesem Sprungbrett zu stehen.
Das heißt, umgekehrt wäre es ja, also einmal hast du die Angst vorm Scheitern und zum Erfolg führt oft der Mut zum Scheitern.
Das, glaube ich, ist ein ganz zentraler Punkt.
Ja.
Und da vielleicht noch kurz dazu gesagt, weil viele denken, Mut ist dann das Gegenteil von Angst. Also nach dem Motto, hey, wenn ich gar keine Angst mehr habe, gar keine Angst mehr vor dem Scheitern, dann bin ich mutig. Das stimmt aber nicht. Mut würde bedeuten, ich habe vielleicht auch eine Angst vor dem Scheitern, aber ich mache das trotzdem.
Ja.
Ja. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Selbstsabotage-Thema. Ich hab vielleicht Angst davor, den Bauchplatscher zu machen, aber anders als der Selbstsaboteur habe ich nicht 10 Ausreden, um die Leiter gar nicht
hochzuklettern
auf dem Sprungbrett.
Ja.
Ich gehe hoch und ich werde springen.
Gab es Situationen in deinem Leben, wo das so war, dass du ganz bewusst gesagt hast, so jetzt eigentlich, aber gerade deshalb mache ich's. Eigentlich habe ich Angst davor zu scheitern, aber gerade deshalb mache ich's. Jetzt nicht nur runterspringen, sondern auch in deiner akademischen Laufbahn.
Also
oder,
da gab es ganz,
ja.
Doch, total, ganz viele Momente so, ne? Ich weiß noch, als ich für die erste Konferenz in die USA geflogen bin und da so mein erstes Paper gemacht hatte, da musst du dir das so vorstellen, Paper kann man für Journals einreichen, man kann die aber auch für Konferenzen einreichen, das würde ich jetzt mal so eine Art Vorstufe bezeichnen, wo das dann diskutiert wird und dann kann man schon mal präsentieren und sich austauschen. Da war ich grüner hinter den Ohren als so eine frisch gemähte Wiese.
Yeah.
Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das alles abläuft. Und das erste Paper war wirklich einfach auch Schrott. Im Rückblick war das echt Schrott. Aber ich habe an so einem Junior-Tisch bei so einer wirklich tollen Konferenz einen Platz dann bekommen und durfte das da vorstellen. Und das war vielleicht so ein Moment, wo, als ich dahin bin und dann dachte, jetzt stehst du hier gleich, ich habe dann da so ein Hemd angezogen und mir das in so eine Chino-Hose gesteckt, sah aus wie der letzte Fennec, ey. Und dann läuft mir auch der Schweiß und du bist komplett fertig. Und da habe ich richtig Schiss davor gehabt, dass das jetzt hier komplett in die Hose ging. Es ging anders aus. Es war eigentlich ganz, es war,
ja,
war absolut
ich
jetzt nicht erfolgreich, ne? Das Paper blieb Schrott, aber ich habe angefangen, Leute da kennenzulernen bei dieser Konferenz. Ich habe angefangen zu verstehen, was echte Forschende machen.
Aber das heißt,
ich hatte bis dahin noch keinen getroffen.
Du hattest ein bisschen die Hosen voll, bist trotzdem gesprungen. Das hat das Paper nicht zur Weltklasse erhoben, aber es haben sich eben andere Möglichkeiten aufgetan. Ja.
Ja.
Verstanden.
Ja.
Mhm. Also hast du da deine Selbstsabotage an der Stelle überwunden und sie in ihr Körbchen verwiesen.
Ja, dann habe ich, vielleicht habe ich jetzt, habe ich denn richtig auf deine Frage geantwortet oder wolltest du jetzt genau ein andersrum Beispiel haben?
Nee, genau das hat mich interessiert.
Ja.
Das eben deine Aufgabe, also die Aufgabe ist ja ähnlich wie vom Fünferspringen. Du hättest ja auch dich vorher krank melden können, so nach dem Motto, sorry Leute, und hättest dann bis an den Rest deines Lebens behauptet, ja, die hätte ich da, hör mal, da hätte ich so reüssiert, die hätten auf den Tischen gestanden. Das gibt's ja dann auch.
Ja.
Nee, aber genau das wollte ich wissen, ob du so ein Ding hattest, wo du so ein bisschen die Hosen voll hattest, aber trotzdem einfach durchgezogen hast.
Mhm. Genau, nee, da zum Beispiel würde ich sagen, das ist auch total meins. da bin ich auch nicht derjenige, der sich Steine in den Weg legt, aber vielleicht kennst du es auch andersrum.
Ja, allerdings.
Es gibt auch so zig Bereiche, wo ich so für mich merke, da mache ich total Selbstsabotage. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen angerissen mit diesem Doomscrolling, statt mal sich Zeit für sich zu nehmen, sich zu reflektieren.
Ja.
Und ich habe dir das ja hier auch in den letzten Wochen schon immer mal wieder erzählt, so dass ich gerade einfach ein bisschen mehr Leerlauf habe. Es ist immer noch viel los, aber es gibt halt einfach so Momente, wo ich plötzlich merke, hey, jetzt hast du mehrere Stunden Zeit, jetzt hast du mal so ein ganzes Wochenende wirklich komplett frei und kannst einfach mal so die Seele baumeln lassen.
Ja.
Und dass mir das zum Beispiel dann gar nicht leicht fällt. Und dann denke ich, toll, dass das mit dem Paper geklappt hat und danach auch mit den danach folgenden Projekten irgendwie so gut durchgelaufen ist. Aber
ja, ja.
Vielleicht ist dann meine Selbstsabotage, dass man sich dann auf der anderen Seite Steine in den Weg legt, um mal zur Ruhe zu kommen und sich, ne, auch mal mit Zeit und dem Offensein für was vielleicht auch Unangenehmes dann aufploppt, zu beobachten. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe total, was du meinst. Und ich glaube auch, dass jetzt alle Zuhörenden schon durchrattern, ihr Leben durchrattern. Wo bin ich nicht gesprungen? Wo bin ich gar nicht erst den Sprungturm hochgeklettert? Ja. In Beziehung, im Job, ja, eben bei meiner eigenen Fitness, bei der Gesundheit und so. Und deswegen müssen wir natürlich mal so langsam in den Bereich kommen, wo man guckt, was kann ich machen? Wie kann ich gegensteuern?
Unbedingt. Vielleicht noch als Abschluss aus der Meta-Analyse, weil du da auch nachgefragt hattest, das Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl ist kein Teil der Big Five, sondern es ist eher so, welchen Wert schreibe ich mir selber zu? Und hier zeigt sich jetzt, dass Menschen, die so ein eher negatives Bild von sich haben, ein niedriges Selbstwertgefühl,
dass
die besonders verletzlich sind für Selbstsabotageverhalten, besonders empfänglich, das zu tun.
Deshalb hat sie mich interessiert, ob das in Zusammenhang steht. Ja, gut.
Total. Und das zeigt diese Meta-Analyse also, ne? Also wenn ich irgendwie jetzt kurz davor bin, mal Erfolg zu haben, dann fühle ich mich unwohl, weil ich habe doch mein ganzes Leben lang gelernt und mir vielleicht dann irgendwann auch angefangen selber zu sagen, ich kann doch nichts.
Also dein gewohntes Muster ist auszuweichen, weil dein Selbstwertgefühl das gar nicht zulässt, dass du da überhaupt nur den Sprungturm hochkletterst.
Ja, so ist schön gesagt. Und da würde dann auch die selbsterfüllende Prophezeiung treffen, ne? Mhm. Indem ich jetzt Selbstsabotage betreibe, bestätige ich genau das von mir, was ich erwarte. So, also die Bedrohung meines Selbstwertgefühls, ne, das ist für alle Menschen zentral. Kein Mensch möchte sein Selbstwertgefühl in Gefahr bringen.
Ja.
Aber wenn ich jetzt die Selbstsabotage anwende, dann kann ich mich im Prinzip davor schützen, dass mein Selbstwertgefühl noch tiefer in den Keller sackt, weil ich ja sage, ja, da war ja auch so schwer. Ich habe so viele Steine im Weg gehabt, das konnte ja jetzt gar nicht
klappen. Hätte ich eh nie gepackt.
Mhm. Und das ist eigentlich auch das, wo du schön sagst, vielleicht müssen wir mal zu dem Punkt kommen, was machen wir denn jetzt damit? Ne? Also wenn wir es so zusammenfassen bis hierhin, dann finde ich, merkt man ja schon, boah, das ist echt nichts Tolles. So, ne, Selbstsabotage, man legt sich Steine in den Weg.
Das hält dich halt sehr auf, ne?
Es hält dich auf.
Ja.
Es hält dich von Dingen ab. Es ist mit Neurotizismus verbunden, mit geringer Gewissenhaftigkeit und. Und wenn du dann mal so ins Netz Selbstsabotage eingibst, dann kriegst du 1000 Tipps, was du jetzt dagegen machen sollst. Mal hier eine Achtsamkeitsübung, Journaling. Da musst du dein Selbstwertgefühl steigern. Das hörst du ja überall und überall und überall. Und ich denke dann immer, wenn sich das Netz, das tolle Internet, so einig ist, mit wie man es zu machen hat, dann will ich, dass wir kommen und sagen, ist es denn wirklich so und können wir es nicht vielleicht auch anders machen? Und bin auf Fährten gestoßen, die für mich jetzt genau den Twist reinbringen, der uns vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick auf Selbstsabotage gibt.
Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt.
Ja, und vielleicht kannst du da auch direkt was zu sagen, weil du hast ja eben schon gesagt, okay, du bist auch so jemand, der in dieser Ambivalenz vielleicht manchmal eher drin ist, sich da auch Steine in den Weg legt, weil man keinen Bock hat, auf die Ziellinie mit der Entscheidung zuzulaufen. Was würdest du für dich selber sagen, warum du das machst? Und viele negative Aspekte haben wir ja gerade schon gelernt.
Ja.
Was wäre vielleicht auch was Gutes daran? Also was würdest du vielleicht sagen, das gibt es dir, Selbstsabotage zu machen?
Leon,
Atze,
weißt du, was richtig super ist an diesem kleinen Minicomputer, den wir überall mit hinnehmen?
Ich denke mal, mein kleiner Boomer-Freund meint das Handy.
Ja klar, ist doch klar. Wie der Name schon sagt, auf dem Smartphone haben wir auch immer super viel Wissen dabei. Und im besten Fall kriegen wir das auch noch in unseren Kopf.
Yes, ich finde tatsächlich, also man kann viel über Smartphones schimpfen, aber es gibt ja durchaus Apps, die was bringen, die einen vorwärts bringen, die einem Wissen vermitteln. Bubble zum Beispiel, haben wir euch hier schon mal vorgestellt. Das ist die Sprachlern-App, nicht nur preisgekrönt, sondern eine, wo das Sprachenlernen auch echt Spaß macht.
Ja, bei Bubble lernt man Dialoge, die man direkt gebrauchen kann. Auf 14 Sprachen in 10 bis 15-minütigen Lektionen ist das Sprachenlernen easy in den Alltag zu integrieren. Auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, in der Mittagspause, am Flughafen oder sogar im Hop-on-Hop-off-Bus.
Und was du das letzte Mal im Hop-on-Hop-off, egal, wo du das machst, ist im Prinzip wirklich egal. Das ist nämlich genau die Idee von Bubble. Du kannst ganz verschiedene Lernmethoden anwenden. Du kannst übrigens auch Podcasts, falls ihr das wie hier mögt, anhören. Es gibt Spiele zum Sprachenlernen, die man dafür nutzen kann. Und wirst wirklich im Prinzip immer wieder durch diese App daran erinnert, dass man auch dranbleibt, dass das funktioniert am Ende.
Ja, vielleicht gibt es ja sogar bald eine Lektion mit psychologischen Begriffen. Ey, dann machen wir bald die nächste Folge auf Italienisch.
Wir drehen das um. Leute, probiert das mal aus. Bubble macht wirklich Spaß. Wenn ihr eine Sprache lernen wollt, wenn euch das reizt, dann geht ihr einfach auf bubble.com/audio. Der Link ist immer auch in den Shownotes. bubble.com/audio und gebt unseren Code ein. Viel. F-E-E-L. Und dann kriegt ihr ein ganzes Jahr Bubble, aber für den halben Preis. Das Angebot ist gültig bis zum 31. Mai. Also los, zuschlagen, Bubble holen. Viel ist der Code.
Alle Infos findet ihr natürlich nochmal im Linktree in der folgenden Beschreibung. Naja, einerseits haben wir Selbstsabotage, da stellen wir uns immer vor, den geradlinigen Weg in die Superbeziehung, in den Superjob, zum Sixpack, Superfitness, der Körper ist so optimiert, dass es besser gar nicht mehr geht. Es liegt natürlich manchmal auch eine Entspannung in der Selbstsabotage. Ne, wenn du sagst so, ja, ich habe jetzt hier so ein Bäuchlein oder meine Beziehung ist zwar nicht die wie aus den beliebten Liebeskomödien, die du ja immer so gerne siehst, oder auch im Job, du wirst ja immer irgendwas finden, was nicht hundertprozentig so ist. Ne? Und dann ist manchmal, liegt da auch ein gewisser Trost drin, dass du sagst, ja, ich sabotiere mich, also, wenn es bewusst geschieht natürlich. Ich weiß, dass ich mich an der Stelle selber sabotiere, aber ich fühle mich ganz gut dabei. Ich entspanne mich da. Das ist ein Teil meiner Work-Life-Balance zum Beispiel. Ne? Dieses nicht ständige Streben nach Perfektion, nicht dieses Streben nach dem Job, wo ich vielleicht doch nochmal 400 Euro mehr im Monat verdiene, sondern wie oft begegnen uns Menschen, oder mir zumindest, die sagen, nee, alles gut, so wie es ist. Hatte ich letztens noch beim sehr nahen Verwandten, wo ich gesagt habe, ja, du könntest ja das auch noch machen. Und dann sagte er, nahm er mich so in den Arm und sagte, ich weiß, was du willst, aber alles ist gut so, wie es ist. Ich möchte da nicht mehr.
Kritische Frage. Ist das denn dann aber Selbstsabotage? Weil diese Person hat ja scheinbar ein Ziel, mein Leben so zu führen, wie ich es führe, und macht alles damit im Einklang stehend.
Es gibt, ich habe das im Bereich der Musik natürlich, weil das ist ja mein angestammter Bereich, oft erlebt, dass Leute hochtalentiert waren und du gesagt hast, du könntest doch dann, und die sagen, pff, nö, kein Bock, liege ich lieber zu Hause auf dem Sofa und lese. Und ich weiß nicht, ob es wirklich Selbstsabotage ist, aber du hast ja gerade danach gefragt, fallen dir Seiten ein, wo es vielleicht ganz gut wäre?
Ja.
Und das wäre so eine Seite, ja.
Dass man sich so das Harsche nimmt, so dieses, ich muss das jetzt straight durchziehen, dass man in Kauf nimmt, ey, hier lege ich mir hier und da mal Steine in den Weg und deswegen ist meine Beziehung jetzt nicht die geilste, die ich mir vorstellen kann, aber es ist auch alles okay.
So ja, genau. Ja, oder ich vermute mal, es kann ja alles ganz anders kommen, ich vermute mal, wir werden beide in unserem Leben kein Sixpack mehr haben.
Hallo? Ich bin da sowas von dran.
Ja, okay. Aber,
nein. Ne, dann, gebe dir recht.
Ja. Ja, und also wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich schon fast wieder stolz darauf, dass ich gestern die ganzen Ferrero Rocher gegessen habe. Also du hast danach gefragt, ob da auch was Positives drin liegt. Ja, es liegt was Positives drin, wenn ich es mir bewusst mache und dann sage, ja, dafür ist mein Leben etwas entspannter.
Ja, verstehe ich.
Weil man muss nicht immer alle Möglichkeiten ergreifen und das Gegenteil von Selbstsabotage wäre dann für mich die Selbstoptimierung, ganz egal in welchem Bereich. Und die kann man ja immer und immer weiter treiben. Ja. Und da sage ich dann tatsächlich, wenn man es so nennen will, so eine Prise Selbstsabotage tut dann vielleicht der Seele auch ganz gut.
Ja, verstehe.
Ja.
Die die nehme ich schon mal mit, die Prise. Ich würde dir jetzt noch die beiden Pillen wieder hinhalten wollen, die rote und die blaue. Du erinnerst dich von unserem Experiment vom Anfang von Burglars und Jones, ja, wo wir gesagt haben, hey, willst du das Medikament haben, das deine Leistung steigert für den nächsten IQ-Test oder das Medikament haben, das deine Leistung verringert? Das wäre für mich so, warum Selbstsabotage vielleicht auch was Gutes haben kann und warum die Tipps aus dem Internet da vielleicht an vielen Stellen in eine falsche Richtung gehen. Man muss dazu sagen, die Studie war relativ klein. Die wurde mit 96 Leuten durchgeführt, mit amerikanischen College-Psychologie-StudentInnen. Das lieben wir am allermeisten, weil das sind genau die Leute, mit denen alle Studien durchgeführt wurden, die es auf dieser Welt in der Psychologie gibt. Zum Glück bricht das langsam auf, aber gut. Wir haben jetzt diese Studie und ich kann dazu sagen, das, was dabei rauskommt, wurde auch in neueren Untersuchungen und mit anderen Stichproben immer mal wieder gezeigt. Und was haben die also gemacht? Du bist ja jetzt unsere Versuchsperson, ja? Stell dir also vor, ich habe jetzt hier einen IQ-Test mit dir gemacht. In dem Fall ging das darum, dass ich dir irgendwelche Figuren zeige. Kannst du dir ja so vorstellen, so 3D-Figuren und dann musst du sagen, welche Figur passt jetzt in die Reihe. Oder ich sag dir drei Wörter, Baum, Blatt, Ast und dann frage ich dich, welches Wort passt als nächstes dazu und gebe dir vier Auswahlmöglichkeiten. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
So. Jetzt ist das Ganze so, dass es natürlich wie so oft in solchen psychologischen Experimenten hier einen fiesen Trick im Hintergrund gibt, ja, weil manchmal kriegen die Leute total einfache Aufgaben und manchmal kriegen die extrem schwere beziehungsweise unlösbare Aufgaben. Da könntest du jetzt stundenlang knobeln, wie muss ich denn diese 3D-Figur drehen oder welche Zahl kommt als nächstes in der Reihe. Es ist unmöglich, das zu lösen. Ja. Das Ganze sind so um die 20 Aufgaben, die du da bekommst. Und jetzt ist am Ende, dass ich dir deinen Score mitteile.
Ja.
Der einen Gruppe teile ich ihren tatsächlichen Score mit. Und zwar die Leute, die diese einfachen Fragen bekommen haben. Die haben dann irgendwie so zwischen 12 bis 14 Antworten richtig von den 20.
Okay.
Der anderen Gruppe, die viel zu schwierigen Aufgaben bekommen haben, denen sage ich, hör mal, du hast 16 von 20 Problemen hier richtig gelöst. Und ich lobe dich so richtig. Wahnsinn, Atze.
Ja.
Das ist ja überragend. Das war einer der besten Scores, den wir hier jemals in unserer Studie gesehen haben. Okay?
Ja.
Das heißt, wir haben jetzt zwei Gruppen. Die eine Gruppe bekommt ein tatsächliches Erfolgsfeedback. Das ist Kontingent. So nennen die das hier in der Studie. Das Kontingent mit dem, was du getan hast. Die andere Gruppe bekommt ein nicht kontingentes Erfolgsfeedback. Also, obwohl die Scheiße Kontingent gemacht haben, weil sie es gar nicht schaffen konnten, sagt man denen, das war super. Ja? Und jetzt erinnerst du dich, die zwei Pillen, die ich dir hinhalte. Wie in Matrix stellen wir uns jetzt eine rote und eine blaue vor. Actavil für mehr Leistung im nächsten IQ-Test oder doch lieber Pandocrin für etwas weniger Leistung. Und jetzt müssen diese Leute auswählen. Und wir wollen jetzt wissen, welche Tablette wählen die aus? Auf welches Medikament haben die Bock? Und nochmal zur Erinnerung, manchen haben wir ihr tatsächliches Feedback gegeben, anderen haben wir ein gefaktes Feedback gegeben. Die haben jetzt das Gefühl gehabt, boah, der Test war total schwierig, er war in Wirklichkeit unmöglich. Und sie haben trotzdem das Feedback bekommen, Mensch, du warst richtig gut.
Warte, an der Stelle müssen wir allen klar machen, wie das ist. Ne? Also du hast, das war gar nicht zu machen.
Ja.
Du kannst gar nicht 16 von 20 haben, aber du kriegst es gesagt.
Du kriegst es gesagt.
Um zu sehen, was das jetzt mit dir macht. Ne?
Was das jetzt mit dir macht in der Wahl des Medikaments. Mhm. Für den nächsten Test, hast du jetzt Bock, deine Leistung zu steigern mit so einer Pille? Oder sagst du, ich will meine Leistung lieber senken mit der anderen Pille? Und jetzt zeigt sich, dass männliche Probanden, denen man gesagt hat, hör mal, du warst richtig gut, obwohl die überhaupt nicht gut waren, deutlich häufiger die leistungsmindernde Pille nehmen. 70% nämlich.
Nein.
Sagen jetzt, gib mir die Tablette, die mich schlechter macht. Während in der anderen Gruppe, wo man denen normales Feedback gegeben hat und die Aufgaben auch machbar waren, das nur 13% sind. Oh, bei den Frauen sind die Prozentsätze deutlich näher beieinander. Hier sind es 40%, die sagen, ey, gib mir die Pille, die mich schlechter macht.
Mhm.
Ja. Während es in der anderen Gruppe nur 26% sind von den Frauen, die sagen, gib mir die Pille, die mich schlechter macht. Was ist die Interpretation?
Das hätte
du hast gerade schon
gedacht.
Schön gesagt. Nee, ich finde das auch heftig.
Welche Pille hättest du genommen? Heftig.
Ja, also jetzt, wo ich die Auswertung kenne, da finde ich das nachvollziehbar. Aber ich hätte sonst natürlich auch gesagt, gib mir eine leistungssteigernde. Also ich würde am liebsten gar keine nehmen. Ich hasse so Tabletten. Aber wenn ich eine nehmen müsste, dann würde ich doch nicht die nehmen, die mich schlechter macht.
Nee, ich auch nicht.
Das wäre so mein erster Impuls gewesen.
Ich würde
aber
jetzt
pass auf
20 Antworten hinaus, natürlich. 20
genau,
richtige.
Man will doch eigentlich... Ja. Man will doch eigentlich noch besser werden, aber die Ergebnisse dieser Studie, und die haben noch eine Folgestudie gemacht, um das nochmal weiter abzuchecken, die Ergebnisse dieser Studie deuten in die Richtung, dass Männer, besonders Männer, nach einem Erfolg, für die nichts können, ja, kriegen die Rückmeldung, Mensch, du hast es richtig toll gemacht, Atze, aber in Wirklichkeit merkst du irgendwie in deinem Hinterkopf, wie das denn? Es war doch viel zu schwierig. Also Männer, denen man gesagt hat, ey, du hast das richtig gut gemacht und die können da in Wirklichkeit nichts für, die neigen jetzt dazu, Selbstsabotage zu betreiben, indem die eine Pille einschmeißen, die ihre Leistungsfähigkeit vermindert für den nächsten Test. Ja, und diese Wahl, diese Entscheidung, so sagen das die Forschenden, dient jetzt dazu, eine externe Ursache für mögliche Misserfolge in der Zukunft zu haben. So, wenn das jetzt gleich schief geht im nächsten Test, ne, wo ich gerade so gut war und mir gar nicht genau erklären kann, wieso ich eigentlich so gut war, dann schmeiße ich jetzt eine Pille ein, damit ich gleich im anderen Test sagen kann, ja, das war ja die Pille schuld. Ich habe ja die leistungsmindernde Pille genommen. Da kann ich alles drauf schieben. Schutz meines Selbstwertgefühl.
Schutz des, siehste, da sind wir beim Selbstwertgefühl. Schutz des Selbstwertgefühls, Wahnsinn. Schreibe ich mir jetzt hier nochmal auf. Hammer, echt. Um dann eine Ausrede zu haben, konnte ja gar genau. nicht gehen. Ja, und da müsste man mal drüber nachdenken, ob das dann so dem inneren Frieden dienen soll.
Das finde ich halt, das ist genau der Punkt. Bevor wir darüber vielleicht sprechen und dann Richtung Ende auch kommen, was uns das jetzt sagen kann, vielleicht noch kurz, warum wurde dieser Effekt bei Frauen nicht beobachtet, beziehungsweise nicht so stark beobachtet? Die Forschenden sagen, das könnte an zwei unterschiedlichen Selbstschutzstrategien liegen. Ne? Bei den Männern haben wir gerade schon gesagt, die schmeißen die Pille ein, die ihre Leistung mindert, dann könnte gleich sagen, jo, ich war ja nicht so gut im nächsten Test, weil das lag an der Pille.
Ja.
Bei den Frauen ist es so, zumindest hier in dieser Studie, die Interpretation, dass die Frauen ihre Leistung sowieso weniger wahrscheinlich auf ihre eigenen Fähigkeiten zurückführen und eh schon eher dazu neigen, die dem Glück zuzuschreiben.
Ach.
So, und dann kann ich in beiden Bedingungen, nämlich einmal, wo ich positives Feedback bekomme und es auch gut gemacht habe, und der anderen Bedingung, wo ich positives Feedback bekomme, aber eigentlich in Wirklichkeit nur Glück gehabt habe, zumindest in meinem Kopf, weil ich habe ja nichts gelöst, weil das war ja viel zu schwer, dann kann ich in beiden Bedingungen diese Pille nehmen oder auch nicht.
Aber was ist die Grundlage für die Divergenz zwischen den Männern und Frauen an der Stelle?
Ja, da können wir uns jetzt, glaube ich, ganz viel vorstellen. Da können wir uns jetzt irgendwelche gesellschaftlichen Vorgaben vorstellen, dass der Mann vielleicht, die Studie ist ja auch wirklich schon ein paar Jahre alt, dass der Mann vielleicht eher denkt, hör mal, ich bin hier so ein Macher, ne? Ich brauche es nicht aufs Glück zu schieben, weil ich so ein toller Typ bin, so dieses klassisch Stereotyp männliche, während das bei den Frauen vielleicht anders ist. Aber das bleibt jetzt im Rahmen der Hypothese.
Ja.
Dazu habe ich hier nichts. Ja.
Ja, Mensch, was können wir tun?
Also ich glaube erstmal, um dieses Experiment und das, was wir daraus geschlossen haben, abzuschließen. Die Forschenden in dieser Studie sagen, so diese Tendenz zur Selbstsabotage, das ist vielleicht gar nicht der Wunsch oder das Ziel, dass es jetzt schlecht läuft in meinem Leben. Welcher Mensch geht schon durchs Leben und sagt, ich will, dass es nicht gut läuft bei mir, sondern es ist vielmehr vielleicht der Wunsch, das Selbstbild zu schützen. Jetzt war ich gerade gut in dem Test, aber in Wirklichkeit war das doch alles nur Glück. Ich konnte da gar nichts für. Das habe ich vielleicht so unbewusst irgendwo mal im Hinterkopf. Und jetzt kommt gleich der nächste Test. Ja komm, dann gib mir eine Pille, die mich hier sowieso schlechter macht. Dann kann ich es im Notfall auf diese Pille schieben.
Ja.
So dass uns vielleicht klar wird, dass Selbstsabotage im Zweifel etwas ist, was unglaublich viel für uns leistet. Ob das jetzt psychologisch immer gesund ist, sei mal dahingestellt.
Okay,
aber dass ich hier eine Möglichkeit bekomme, meinen Selbstwert zu schützen. Vielleicht so ein bisschen passt das zu dem, was du eben gesagt hast von dem Freund von dir, von dem Bekannten, der gesagt hat, es ist alles gut und dich dann in den Arm nimmt.
Ja.
Vielleicht passt das auch so ein bisschen dazu, ey, ich bleib hier in meiner kleinen Welt drin,
wo
längst nicht alles perfekt ist, aber es stört mich vielleicht auch nicht so sehr.
Die erfüllte Sehnsucht im Erreichbaren. Ja.
Ja. Ja. Das ist schön.
Ja.
Ja. Ja. Und damit so jetzt Richtung Finale.
Ja.
Wie können wir vielleicht in Zukunft besser mit Selbstsabotage umgehen? Für mich ist so ganz klar geworden, dass ich diesen Begriff Selbstsabotage erstmal ein bisschen irreführend finde. Du siehst ihn überall. Wir haben ja auch ganz am Anfang gesagt, der macht vielleicht direkt was mit uns. Vielleicht muss man aber sagen, dass es gar nicht immer nur darum geht, sich selber zu sabotieren, sondern dass es eigentlich in vielen Fällen ein Versuch des Selbstschutzes ist. Und er kann total schädlich sein, ne? Wenn ich Alkohol nutze, um mich zu beruhigen. Wenn ich in einer Beziehung bleibe, die mir eigentlich überhaupt nicht gut tut, weil ich Angst davor habe, mich ins Ungewisse zu begeben. Wenn ich so die ganze Zeit meine berufliche Laufbahn kaputt mache, mir da Steine in den Weg lege, weil ich mich für so einen Loser halte. Das wäre sicherlich kein toller psychologischer Ansatz für mich selber. Ja, ja. Aber manchmal ist Selbstsabotage richtig gut. Und wir haben ja gerade schon versucht rauszuarbeiten, warum.
Ja, und einhergehend damit eben auch, dass man eine Lust am Scheitern auch entwickelt. Und das kann man tatsächlich, das klingt jetzt so absurd, aber man kann dem ganz lustvoll begegnen, dieser Lust am Scheitern. Das geht in jedem Hochleistungssport oder so. Man sollte auch nicht leichter in diesen Hochleistungssport gehen, das weiß ich schon. Aber wenn du dem Schicksal so ein bisschen ins Gesicht lachst, dann fügen sich viele Dinge einfach auch, weil du es einfach probierst. Und du probierst es nur, wenn du das Scheitern von vornherein schon akzeptierst. Dass du sagst, ja. Ich probiere es einfach mal. Ne?
Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Und da würde auch noch ein Tipp von SciCentral zu passen, die sagen, ein sehr effektiver Weg, um mit Selbstsabotage besser umzugehen, ist, wenn ich meine Sichtweise ändere auf das, was dahinter steckt. Ne? Also wenn ich jetzt meine Selbstsabotage nicht mehr nur noch als etwas betrachte, was irgendwie mir schaden will, sondern als Teil meines Kopfs, meines Mindsets, das mich schützen möchte.
Ja.
Wenn ich jetzt anfange, mir mitfühlend neugierig zu begegnen.
Ja,
das ist ja,
ja
das, was
ja,
du gerade
genau,
sagst,
genau,
ne? So ein bisschen. Ja. Trau dich, probier das mal aus. Also, dass ich vielleicht sage, hey, da ist eine Angst. Ja, vielleicht muss ich jetzt nicht direkt diese Angst als total schlecht bezeichnen,
sondern
begegne der mal mit einer Neugier.
Ja.
Wo kommt die her? Nick Wignall sagt noch ganz schön dazu, du sollst so versuchen, das Bedürfnis zu verstehen, das deine Selbstsabotage befriedigt. Ja, also die meisten Menschen, die versuchen mit Selbstsabotage aufzuhören, sagt er, die machen den Fehler, dass sie dann mit so einer richtigen hart oder streng zu sich selber sein Einstellung an den Start gehen. Die sagen sich dann, dass jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem muss ich mich endlich zusammenreißen, jetzt muss ich die ganzen Steine da wegräumen, jetzt renne ich auf die Zielgerade zu und treffe die Entscheidung in meinem Leben oder ich beende die Beziehung oder ich gehe den nächsten Karriereschritt. Aber dieses hart zu sich selber sein ist ja wieder eine Form von Selbstsabotage.
Genau, ganz genau,
denn
das habe ich hier stehen.
Das fühlt sich dann in diesem Moment kurz gut an, aber es führt eigentlich dazu, dass man so den wichtigsten ersten Schritt zur Überwindung der tatsächlichen Selbstsabotage verpasst, nämlich zu verstehen, welches Bedürfnis steckt dir denn eigentlich wirklich dahinter, dass ich mir diese vielen Steine in den Weg gelegt habe? Und da sagt er, das schaffe ich nicht, da dran zu kommen, wenn ich nicht ein gewisses Maß an Selbstmitgefühl mitbringe und mir zugestehe, hey, das machst du ja nicht einfach so.
Ja,
irgendwas steckt dahinter. Und er sagt so als Beispiel, vielleicht nehmen wir nochmal Alkohol, wenn ich aufhören will, so viel Alkohol zu trinken, da muss ich mitfühlend verstehen, dass der Alkohol in Anführungsstrichen funktioniert, um meinen Stress nach der Arbeit zu reduzieren. Wenn ich mit dem Stressessen aufhören will, dann muss ich mitfühlend erkennen, dass das Stressessen funktioniert, damit ich in meiner unglücklichen Ehe mich weniger einsam fühle.
Ja, ja. Perfekt, so, was du gerade sagst. Das klingt jetzt absurd für alle. Fangen wir mal wieder mit dem Alkohol an. Das hat viel mit Loslassen zu tun. Loslassen ist, weiß ich, ist nicht für alles die Lösung, aber zum Loslassen gehört eben auch der Mut zum Scheitern. Warum traue ich mir nicht zu, so eine Party ohne Alkohol durchzustehen? Warum traue ich mir nicht zu, mal ein halbes Jahr auf Alkohol zu verzichten? Weil ich denke, ich habe dann keinen Spaß mehr. Ich selber habe das ja alles in den letzten 18 Monaten durchgemacht und festgestellt, der Spaß ist eigentlich noch viel größer. Warum habe ich keinen Mut, die Beziehung zu beenden oder die entscheidenden Fragen zu stellen? Auch da muss ich loslassen. Was habe ich zu verlieren? Und das ist mir gerade so klar geworden durch das, was du gesagt hast. Ich hatte mal, jetzt bringe ich so ein typisches Boomer-Beispiel. Weil, als ich Skifahren gelernt habe, da hat der...
Bist ja streng genommen ein bisschen älter.
Österreichisch, oder ne, was in der Schweiz, es war in der Schweiz, der Skilehrer, älterer Skilehrer hat gesagt, pass auf, für jedes Mal, wenn du dich auf die Klappe legst, kriegst du von mir ein Bier. Was passiert? Ich lass los, fahre den Berg runter, ohne mich einmal auf die Klappe zu legen. Und so funktioniert es in vielen anderen Dingen auch. Ja, manchmal traut man sich einfach oder verkrampft man dadurch, dass man sich an der Stelle selber sabotiert.
Noch mehr. Wie, der hat dir gesagt, du kriegst ein Bier, wenn du hinfällst.
Ja, also wir waren schon.
Und du hattest eigentlich Bock auf ein Bier, also das wäre was Schönes gewesen.
Ja, also er hat gesagt, du versuchst hier, wenn ich mitfahre, versuchst du nicht zu stürzen, dadurch krampfst du. Also, wir drehen es jetzt mal um. Für jedes Mal, wenn du dich auf die Klappe legst, kriegst du von mir ein Bier.
Ah, okay.
So, dann habe ich losgelassen, bin viel freier runtergefahren, habe mich auch nicht auf die Klappe gelegt, sondern bin einfach besser gefahren.
Ja. Ja, das ist schön. Das ist schön. Und ich glaube, wenn wir das erkennen, dass wir verstehen, dass hinter unserer Selbstsabotage vielleicht ein Bedürfnis liegt, ne? Sich nicht einsam fühlen in der Ehe, den Stress nach der Arbeit runterfahren, die Angst vor dem Versagen, die Angst vor dem Erfolg, vielleicht auch manchmal die Angst vor dem Glücklichsein, weil wir das gar nicht gewohnt sind in unserem düsteren Leben. Wenn wir das verstehen, dass wir mit dieser Selbstsabotage was befriedigen und erst wenn wir das verstanden haben, dann haben wir eine Chance, neue Verhaltensweisen zu lernen, um dieses Bedürfnis wirklich zu befriedigen.
Ey Leute, gar nicht so leicht zu verstehen, wirklich. Und worum geht's in dem Daniel Schreiber Buch Nüchtern wirklich? Es geht gar nicht nur darum, das Trinken sein zu lassen und die Sucht zu überwinden, sondern es geht darum, eben sich nicht selber zu sabotieren. Ich weiß, ich sag's hier vielleicht viel zu oft, aber ich find's einfach so auf den Punkt, auch das Buch allein und einsam war, glaube ich, auch noch eins. Und das Neueste müssen wir noch besprechen hier, das nehme ich mal nicht vorweg. Aber da geht's immer darum, dass du mit diesen ganzen Nebelkerzen, Alkohol, kein Sport, unglückliche Beziehung, dass du damit einfach bestimmte Dinge nicht loslassen willst und dich selber sabotierst.
Ja.
Das wäre jetzt... Ja. Das wäre jetzt ein schönes Abendgespräch.
Wir führen's am Mittag. Das ist doch auch schön. Und vielleicht zum Abschluss, wenn ich das jetzt also verstanden habe, was da ist, wenn ich verstanden habe, wieso ich das mache, was für ein Bedürfnis die Selbstsabotage in mir befriedigt und ich dann schon einen Riesenschritt weiter bin, daraus jetzt mal alternative Handlungen ausprobieren. Ne? Ja. Also vielleicht so ein klassischer Fall, ich habe Angst davor, verlassen zu werden. So, was ist jetzt, wo ich doch eigentlich in einer tollen Beziehung sein möchte, mein Akt der Selbstsabotage? Ja, ich gehe fremd, ne, damit ich der bin, der hier zuerst den anderen verlässt.
Auch Selbstwertgefühl wieder, ne?
Aber weil ich ja nicht wirklich verlassen werden möchte, bin ich jetzt fremdgegangen, behalte es dann vielleicht für mich. Was wäre denn, wenn ich stattdessen, nachdem ich das verstanden habe, dass es da so eine Tendenz in mir gibt, das Gespräch mit meinem Partner suche und über vielleicht dann auch schwierige Gefühle oder Unsicherheiten spreche, dass ich vielleicht eine Paartherapie vorschlage, dass ich vielleicht zusammen Bücher lese über Bindungstheorie. Also ich habe erkannt, was so mein Gefühl ist, vor dem ich hier versuche wegzulaufen. Dann habe ich verstanden, welche Selbstsabotagestrategie ich da anwende und warum die mir etwas gibt. Und jetzt im letzten Schritt versuche ich mal alternative Handlungsweisen an den Tag zu legen, um mein ursprüngliches Bedürfnis, nämlich zum Beispiel die Angst loszuwerden, hier verlassen zu werden, um daran zu kommen.
Ja.
So würde ich das zum Schluss noch einsortieren wollen.
Hundertprozentig, ja. Genau, das ist es. Und das kann man auf alle Lebensbereiche ausdehnen. Versuch, dir einen klaren Blick zu verschaffen und den Kern der Sache zu sehen. So. Und wenn du dann trotzdem noch scheust, dann machst du es wenigstens bewusst.
Ja? Guck.
Nicht den Turm hochklettern und oben sagen, ach, eigentlich habe ich ja keine Lust, hier runter zu springen ins Wasser.
Die Selbstsabotage in unserem Leben. Hoffentlich bei uns heute ein neuer Blick drauf entstanden. Vielleicht ein tieferer, als wir den vorher hatten. Ich glaube, das Wort macht was mit uns allen. Und damit, Atze, sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen.
Ach, mein Lieber, ich habe dich viel zu lange nicht gesehen. Das ist... Auch da sabotiere.
Mittwoch haben wir doch jetzt gesagt, schaffen wir es endlich.
Ja, Mittwoch, nee, am Donnerstag sehen wir uns.
Am Donnerstag, ja.
Ja, und das muss auch gut klappen, weil ich weiß ja gar nicht mehr, wie du aussiehst. Das geht doch so nicht weiter.
Ja, das ist in der Tat so. Wir haben uns durch mein Weniger in Hamburg sein, das ist, wie es dann immer so ist, ne? Wenn es dann so leicht ist, dann ist es, aber das ist echt, also... Ist mir letztens auch nochmal aufgefallen, auch in anderen Freundschaften, so durch Münster-Solingen, wo ich ja Abitur gemacht habe, wo viele von meinen Freunden noch sind, wenn so dieser geteilte Alltag und dieses einfach nah beieinander sein, wenn das wegfällt, da muss man echt was tun.
Ja, ja.
Und das finde ich aber ganz, ganz wichtig. Das werden wir tun. Am Donnerstag tun wir das,
ja,
mein Lieber. Und dann
beschlossen fliegen wir und verkündet. Wieder. Und im Herbst werden wir auf der Bühne stehen.
Ja, jetzt. Ich würde hier so gerne so einen kleinen Trommelwirbel jetzt einbauen. Vielleicht können wir ihn nachträglich reinschneiden. Denn, liebe Betreutes Fühlen-Community, am 5. März, also quasi heute, wenn ihr diese Folge hört, die wir hier einen Tag vorher aufgenommen haben, wir wissen es ja jetzt schon, aber heute, am 5. März, dieser Dienstag, der wird in die Geschichte eingehen, denn um 10 Uhr startet der Vorverkauf für die nächste Betreutes Fühlen-Live-Show Und wir haben ja für uns beide, glaube ich, gesagt, das ist ein absolutes Highlight im Jahr.
Traditionell.
Das ist auch was absolut Einmaliges, weil wir gehen gar nicht groß auf Tour. Wir laden quasi in unser Wohnzimmer ein, die Halle Münsterland, ein unglaublich schöner Laden mit unglaublich schönen Menschen, zumindest war es vom letzten Mal so, als ihr alle da wart. Und das Datum ist der 20. Oktober 2024, 19 Uhr. Und Leute, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt Bock, mal nicht immer nur unsere Visagen zu hören, sondern auch mal uns zu sehen, unsere Stimmen mal zu sehen, dann holt euch Tickets. Ihr könnt das auf folgender Seite, betreutesfühlen.ue.online-ticket.de. So, wenn das jetzt zu lang ist, wir haben das nochmal in der Podcast-Description. Und wenn wir jetzt wieder irgendwelche Boomer schreiben, wo ist denn die Podcast-Description, sage ich es nochmal, betreutesfühlen.ue.online-ticket.de. Und seid fix, wenn wir beim letzten Mal festgestellt, wir haben es hier, glaube ich, einmal, so wie gerade ganz kurz erwähnt, dann irgendwann nochmal unsere Vorfreude ausgedrückt und es war im Grunde sofort ausverkauft.
Ja, und überlegt mal, wie geil die Stimmung beim letzten Mal war. Das ist unser Klassentreffen und da sollten auch wirklich alle kommen. Die Vygotskianer. Es gab ja mal die Ellen Jamesianerin. Kennst du die?
Nein.
Das ist ja wirklich ein schräger Name, ne?
Was hat es damit auf sich?
Und zwar gab es einen Vergewaltigungsfall mal, ich glaube, es war in den 50ern, aber nagelt mich nicht drauf fest, in den USA. Und zwar Ellen James wurde vergewaltigt und damit sie nichts darüber erzählt, hat der Täter ihr die Zunge abgeschnitten. Und dann gab es eine Frauenbewegung in den USA, die von Ellen Jamesianerin, die sich auch die Zunge haben abschneiden lassen, beziehungsweise sich den Mund haben zunähen lassen. Und jetzt kommst du.
Also auch in echt dann entsprechend.
Ja, in echt. Das gab's wirklich.
Also, krass.
Falls du gleich mal Leerlauf hast, kannst du ja mal Ellen James eintippen. Ganz krasse Geschichte. Gut. Aber so weit wollen wir nicht gehen.
Schöner Abschluss. Ich weiß, ein paar Zungen abgeschnitten.
Also ernster Hintergrund, es lohnt sich mal darüber zu lesen. Ist wirklich schockierend interessant.
Atze, ich küsse dich von hier. Freue mich total, dass wir uns am Donnerstag sehen. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Restwoche.
Ja.
Und freue mich mit dickem Edding und Kringel auf den 20. Oktober. Das wird fett.
20. Das wird Oktober. Fett. Das ist wird krank. Jetzt habe ich mal endlich wieder was, auf das ich mich freuen kann. Tschüss, Leon.
Ciao.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.